Hallo und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer. Unser Podcast will sich heute mal über Dragon Age widmen, dem Spiel, was vielleicht einige von euch gemerkt haben, wo Nina und ich kleine Fans von sind, in Anführungsstrichen.
Ganz kleine nur.
Ganz kleine nur. Und ja, da begrüße ich zum einen Nina, die wieder mit dabei ist. Hallo Nina.
Hallo.
Und heute als Extragast haben wir noch den Luca dabei, der für die Dragon Age Fangruppe Deutschland Admin und auch sogar teilweise Mitgründer ist und auch heute mit uns mitanalysieren und mitspekulieren möchte. Hallo Luca.
Hi.
Ja, Dragon Age Velgard, so heißt das der neue Teil, der vierte Teil der Reihe. Ja, wie habt ihr das denn so aufgenommen? Zuerst hieß das Spiel ja anders, Dreadwolf, und nun kommen sie mit Velgard um die Ecke. Das war ja doch eine kleine Überraschung.
Ich persönlich bin eigentlich ganz froh, dass sie es umbenannt haben, weil ich fand Dragon Age Dreadwolf immer sehr schwierig auszusprechen. Und sie hatten ja auch in dem Blogpost, den sie dazu gemacht hatten, geschrieben, dass sie sich ein bisschen mehr auf die Protagonisten konzentrieren wollen mit dem Titel, was ja eigentlich auch Sinn ergibt. Weil meine Spekulation ist, dass halt, also ja, Sordis wird halt ein großer Antagonist sein in dem ganzen Ding, aber ich glaube, wir hatten irgendwann das schon mal eingeworfen in irgendeiner anderen Folge. Ich glaube halt nicht, dass er wirklich der BBEG fürs Ende ist. Ich glaube nicht, dass er wirklich der End-End-Gegner ist, sondern ich habe das Gefühl, das sind andere Leute. Dementsprechend macht es halt Sinn, den Fokus davon ein bisschen wegzuschiften. Was ich persönlich nicht verstehe, ist, warum sie das The Veilguard genannt haben, weil man das auch scheiße aussprechen kann. Für mich würde es ewig einfach nur Dragon Age Veilguard heißen.
Ich stimme dir zum großen Teil sogar ehrlicherweise sogar zu. Dreadwolf fand ich allerdings vom Akronym einfach halt sehr schön, weil es einfach nur Dead ausgesprochen wurde. Das war deutlich einfacher und es hörte sich einfach auch vom Klang her einfach schöner an. Dragon Age Dreadwolf, weißt du? Und jetzt natürlich, wie du gesagt hast, mit Dragon Age The Veilguard ist, da ist so ein doofer Bruch einfach in der Aussprache. Ich glaube, wenn sie The rausgenommen hätten und einfach nur gesagt hätten Dragon Age Velgard, dann würde es wieder einen schöneren Fluss geben. Aber auf jeden Fall stimme ich dir zu, dass Solas nicht der letzte Antagonist sein wird, glaube ich. Denn im Trailer haben sie auch gesagt, fight the gods. Also im Grunde genommen die Mehrzahl. Also Solas ist nicht alleine.
Ja, stimme ich auch zu, ne? Also Velgard ist jetzt auch nicht mein Lieblingstitel. Das lasse ich schon irgendwie automatisch weg. Ja, es passt auch einfach nicht, weil wir haben ja auch nicht The Origins oder The Inquisition gehabt. Also verstehe ich da eh generell nicht den Grund dafür, den Artikel damit reinzuwerfen. Das macht es halt wieder ein bisschen, ja, unstimmiger, wobei bei Dragon Age 2 haben wir ja auch gesehen, manchmal haut man auch einfach gar keinen Titel dazu hin und es soll auch irgendwie reinpassen. ja, von daher, ich glaube, da wird nicht so extrem drauf geachtet.
Aber Dragon Age 2 hatte ja eigentlich einen Worttitel. Ja. Ich weiß ihn jetzt gerade nicht mehr, aber es gab einen. Aber
der fing mit A an, ja.
Ja, Dragon Age 2 war sowieso so. Ich mag Dragon Age 2, aber es hat sehr, sehr viele Baustellen gehabt. Das war einer davon.
Ja, ich euch sowas von recht. Ich mochte wirklich den zweiten Titel sehr. Ich mochte, wie die Kämpfe sich anfühlten. Mhm. Und von den Charakteren ganz zu schreiben, ich meine, die Charaktere waren ja alle genial.
Ja, das stimmt.
Aber es hatte Baustellen.
Ja, da muss man auch echt sagen, so am Rande, ja, Dragon Age 2 war halt auch so ein Geschehen, wo man mal so richtig nah dran erzählt war, ne? Mhm. Es ging wohl nicht um so was ganz Riesiges, also schon was Großes, aber eben nicht so was ganz Riesiges wie bei Inquisition nach dem Motto, die Welt geht sonst unter.
Stimmt, ja.
Aber es war eben so ein Konflikt, der, wo man so sich reinfühlen konnte und wo, glaube ich, auch jeder so eine Meinung zu hat. Und von daher, auch mit den Companions, die dann auch so nah im Geschehen drin waren, eben Magier, nicht Magier, Schlimmes erlebt mit Magiern oder Sonstiges. Und um dann eben auch traumatische Erlebnisse teilweise da irgendwie mit reinspielen, da war man schon irgendwo so mitten im Geschehen. Und das war echt cool. Also das mochte ich auch sehr gerne. Nichtsdestotrotz, bei Velgard jetzt gesehen, ja, Titel ist Titel. Ich glaube auch, es ist eine gute Sache, einfach nochmal näher dran zu gehen mit dem Titel an die Gruppe, die man quasi dann anführt. man ist eben am Ende The Veil Guard und wird da wahrscheinlich aktiv sein. Und ja, The Red Wolf, ich verstehe es eh nicht so ganz, warum sie es überhaupt so genannt haben, weil, wie ihr schon sagt, also Solas wird nicht der letzte Antagonist sein. Ich glaube auch, er wird überhaupt nicht der Antagonist sein, weil er wird sich nicht auf die Seite der zwei, die da irgendwie aus diesem Blitzlein rauskommen, auf die Seite wird er sich definitiv nicht stellen. Und dementsprechend, ja, wird man vielleicht sogar am Ende ihn als Mitstreiter oder vielleicht sogar als balziges Opfer sehen. Und von daher verstehe ich Dread Wolf nicht ganz, warum sie es vorher so genannt haben. Vielleicht war es aber auch einfach, erstmal eine Entscheidung, es so zu nennen und zu sagen, das passt ganz gut und vielleicht uns auch auf eine falsche Fährte zu locken und jetzt eigentlich den echten Titel rauszuhauen, der ja doch ein bisschen spoilert, ne?
Weder das oder es könnte auch einfach daran gelegen haben, dass wann wurde Dreadwolf veröffentlicht, also quasi der Titel? Vor zwei, drei Jahren ungefähr? Es könnte natürlich gewesen sein, dass zu dem Zeitpunkt die Story anders aufgebaut war und Dreadwolf einfach Sinn ergab und dann haben sie gemerkt, wir möchten das auch in eine ganz andere Richtung lenken. Und entsprechend kamen sie dann mit Velgard.
Ja, kann auch durchaus sein.
Die haben sich ja auch mit den ganzen Zwischentrailern und Teasern und diesen Storytrailern, was weiß ich, haben sie sich ja immer auf diese ganze Dreadwolf-Geschichte gestützt.
Genau.
Ne? Sie haben ja nie irgendwie was anderes groß zur Story erzählt, was sonst noch vorkommt. Und das, ich glaube, das war für die einfach der logische Schluss. Die Namensänderung hat im Übrigen auch bei vielen Leuten dafür gesorgt, dass sie sich gefragt haben, okay, haben die jetzt die ganze Solas-Storyline rausgeschmissen? Haben sie deswegen den Namen geändert? Also es hat tatsächlich auch in der Community ein bisschen für Verwirrung gesorgt, zumindest bei Leuten, die eben nicht so tief im Thema drin sind.
Kann ich mir vorstellen. Ja, aber wenn wir jetzt schon bei so ein bisschen Story sind, wir haben ja den ersten Eindruck so gesehen, die erste Stunde zusammengefasst in ungefähr 15, 20 Minuten mit ein bisschen Gameplay, aber eben sehr vielen Zwischensequenzen auch, die gezeigt wurden. Was war denn da so euer erster Eindruck oder was ist euch ins Auge gefallen?
Zuallererst, um ehrlich zu sein, die Stadt.
Oh ja.
Also, die Größe der Stadt, ich glaube, das, was der Trailer zeigte, das kann uns vielleicht ein bisschen täuschen. Ich glaube, die ist wirklich an sich generell deutlich größer. Und es erinnert mich irgendwie ein bisschen an Dragon Age 2, dass wir viel in der Stadt sein werden, also sprich quasi wie in Kirkwall. Und dass uns wahrscheinlich noch irgendwelche Bereiche irgendwann freigeschaltet werden. Aber so generell zum Gameplay-Trailer, den wir gesehen haben, diese Stadt ist massiv, die ist groß, zeigt einfach, wie fortgeschritten in der Technologie die sind. Also ganz anders als Thedas generell so von der Region. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spaßig, dort rumzulaufen, glaube ich, und das einiges zu entdecken.
Oh ja, vor allen Dingen, wenn du da auf die Stadt erstmal zu sprechen kommst, es ist natürlich so Schwerpunkt Winter, Schwerpunkt Magie, alles ist ja irgendwie mit Magie gefüttert, ne? Diese ganzen Leuchtschriften und so und diese Lichter und alles und das macht Lust auf mehr, ne? Das mal zu erleben, was man ja auch oft jetzt von Dorian und Co. gehört hat, wie es da so aussieht. Also da bin ich auch sehr gespannt auf The Winter, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, wir kriegen da einige Eindrücke. Und es stimmt, was du sagst, dass wir einen größeren Bereich erkunden können. Ich glaube jetzt nicht, dass wir so extrem riesige Bereiche kriegen. Also ich schätze nicht, dass es so groß wie Kirkwall sein wird, weil wir viele andere Gebiete noch erkunden werden.
Quasi wie bei Inquisition mit den Hinterlanden, Emerald Grove und so weiter.
Okay. Wir werden viele Bereiche haben. Ich glaube aber jetzt nicht, dass die Stadt extrem klein gehalten wird, ne? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht 50-60% der Größe von Kirkwall als Beispiel, dass man schon so einige Bereiche erkunden kann, aber man ist jetzt nicht so extrem lange in der Stadt, dass die da jetzt irgendwie die ganze Stadt da irgendwie betretbar gemacht haben. Ich glaube, da werden sie auch an Arbeit gespart haben, weil wir einige andere Orte besuchen werden, ja. Was ist denn deine Meinung dazu, Nina?
Zu der Kartengröße?
Ja, generell auch zu Tevinter, zu der Stadt, zu dem Setting erstmal.
zum Setting. Ich persönlich fand es mega gut, weil, und das habe ich halt auch vielerorts gelesen, die Leute haben sich halt beschwert, dass es zu bunt wäre. Und ich habe nur gedacht, Leute, das Einzige, was da bunt ist, ist die Magie. Und die Magie war schon immer bunt in Dragon Age. Also das ist jetzt nichts Neues.
Ja.
Ich mochte das Design sehr, sehr gerne. Es hat auch aufgebaut auf dem, was man, also was ich aus dem Inquisition Artbook kenne. Da haben sie das schon so ein bisschen aufgenommen, dass halt alles so ein bisschen, ja, kantiger ist und auch so ein bisschen viel geometrische Formen und sowas. Und das hat man auch schön in diesen Leuchtreklamen, möchte ich sie nennen, gesehen. Die waren halt oft sehr eckig und so. Ich mochte das Design sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, was man noch sieht, weil ich auch glaube, dass man mehr von Minrathos Bars ja sehen wird, wenn auch lange nicht alles, weil die Stadt soll enorm riesig sein. Also wirklich sehr, sehr groß. Und ich denke mal, wir kriegen wahrscheinlich ein so ein Viertel davon.
Ja, kann ja, ich mir also auch gut vorstellen.
Ein so ein Bezirk quasi, wo sich dann das meiste abspielen wird.
Bevor man weiterzieht, ja.
Genau, wir kriegen ja auch noch andere Bereiche. Die Aussage war auch, dass die, es wird ähnlich sein wie in Inquisition, dass man halt so seine Karten quasi kriegt, wo man hinreist, aber die werden nicht so groß sein wie die von Inquisition, wo ich eigentlich ganz dankbar für bin.
Ja.
Weil, Hinterlande, wirklich.
Ja, danke. Das kam mir auch in den Sinn.
Das ist die Meinung, ja, von allen. Also ich habe noch nie gehört, dass einer begeistert von Hinterlande war. Ja.
Es ist halt auch dumm, das Tutorial-Level irgendwie so groß zu machen. Das war das größte von allen.
Gell.
Mit tausenden von Quests zugeschissen. Und du bist da einfach nicht rausgekommen. Also es gibt viele Leute, die halt mit Dragon Age auch noch nicht so viel zu tun hatten, die wohl auch in den Hinterlanden einfach aufgehört haben zu spielen, weil es einfach nicht voranging. Und das Spiel fängt ja erst richtig nach den Hinterlanden an.
Ja.
Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich hätte es auch gerne gesehen, dass die Hinterlande das kleinste Gebiet gewesen wäre und dass es dann auf einmal so groß war. Also ich bin auch ehrlich, als ich Dragon Age Inquisition angefangen hatte, ich glaube, also ich habe es angefangen, paar Stunden gespielt und habe ich einfach entdeckt, wie groß die Hinterlande sind und ich habe mir gedacht so, ich habe keine Lust. Ich habe es erstmal zur Seite gelegt, so für ein paar Tage und dann habe ich erst wieder angefangen und ich bin froh, dass sie jetzt dann die Kartengröße in Velgard ein bisschen verkleinern. Aber vielleicht gibt es uns da, oder gab es bei BioWare dann die Möglichkeit, uns noch viel mehr Diversität in Karten zu geben, also in Gegenden. Vielleicht haben wir dadurch einfach halt quasi einen kleinen Geschmack quasi auf Inquisition, auf die Größe von Inquisition bekommen. Ja.
Ich glaube auch, dass so eine große Karte wie Hinterlande ganz anders wirken würde, wenn es zum Beispiel so ein Stadtgebiet zum Beispiel ist, ne, was belebt ist, wo viel zu tun ist, wo du immer wieder kleine interessanten Ecken finden, das so als jetzt so Waldzeug, ne? Ja, ne? Weil das war ja das Problem auch an Hinterlande. Es war noch nicht mal nur die Größe, sondern es war dieses.
Es war halt auch nichts los.
Es war nichts los. Dann hast du mal hier den Blackwall eingesammelt, aber es war auch schon alles.
Oder das Pferd.
Dann da der See.
Decken für wen?
Das Pferd. Ach ja, Decken wieder. Für Whittles.
Ja, genau.
Ja, Officer Whittles.
Die Ziegen. Du bist ja auch x-mal hin und her gerannt.
Ja, richtig, ja. Ja.
Ne, da hast du eine Quest angenommen und ich bin halt so jemand, ich sammle nicht erst alle Quests ein und mache die dann, sondern ich sammle eine Quest ein und mache die. Also außer es gibt ein Gebiet, wo irgendwie 3-4 Quests auf einem Haufen liegen.
Mhm.
Ja.
Und dann laufe ich für eine Quest, einmal quer durch die Hinterlande, gebe die ab und dann laufe ich ein bisschen weiter und so. Und dann so, ja, übrigens, du musst noch mal nach ganz da hinten, musst mir noch was holen. So, Bruder, hättest du mir das nicht vorher sagen können? Ich war da schon 5-mal.
Oh, ja,
sowas brauchen wir echt weniger. Das ist wirklich. Ja. Aber ich glaube da fest dran, dass das auch erkannt wurde. Also es ist so bekannt in der Community und da muss man auch zusagen, kurz so am Rande, bei der Entwicklung des Spiels wurden auch Menschen aus der Community, die so ein bisschen auf YouTube aktiv sind oder Twitch aktiv sind und so mit reingenommen als Fans und die haben schon vieles gesehen und vieles gespielt und durften ihre Meinung sagen und da wurde auch einiges umgesetzt. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass irgendwer gesagt hat, bitte nicht wie Hinterlande und von daher.
Wahrscheinlich hat das jeder Einzelne von denen gesagt.
Ja, richtig. Ne? Also von daher glaube ich, da dürfen wir gute Dinge sein.
Ja. Und was die Karten, was das Design angeht, meine Hoffnung ist ja, es wurde ja geteasert, dass man auch nicht nur ausschließlich in Tevinter unterwegs ist, sondern dass man ja vielleicht auch nach Antiva kommt und nach Nevarra.
Oh,
mhm.
Das wäre genial.
Genau, dass man dann nochmal so ein bisschen auch die verschiedenen Designs, ne, die verschiedenen Kulturen, die es ja gibt, dass die sich eben auch in den Karten und sowas wiederfinden, dass man einfach weiß, okay, also wie es ja auch mit Orlais zum Beispiel war, ne? Du bist halt da reingekommen und hast gedacht, das ist absolut Orlais, ich will hier weg. Das war der Ferelden da in mir, der da immer gesprochen hat. Und einfach diese Kulturunterschiede auch ein bisschen schön darzustellen und aber mal ein bisschen mehr von der Gesellschaft auch mitzukriegen, also von den Leuten, die da leben und so.
Ja,
und den ganzen hierarchischen Strukturen und nicht immer nur irgendwo im Nix rumlaufen und ja.
Wobei, ich glaube, das wird ein großer Teil, weil wir sind The Veilguard. Und wenn wir jetzt das Ende des Gameplay-Trailers gesehen haben, wo Solas ja sein Ritual macht und man ja erkannt hat, er hat zumindest das Veilenspalt geöffnet, bevor dann diese wundervolle Statue auf ihn fast geknallt wäre und er dadurch meines Erachtens zu tief geschnitten hat ins Veil, so habe ich es jedenfalls verstanden. Dann glaube ich ganz fest, dass wir öfters mal auch im Nichts unterwegs sein werden. Weil auch bestimmte Gruppen es jetzt auch gibt, die neu dazugekommen sind in der Story. Veiljumper heißen die meines Erachtens. Und diese zum Beispiel, da haben wir am Ende ja auch einen Companion auf jeden Fall von. Und die sind ganz viel im Veil unterwegs und springen so gesehen von Veil zu Realität und von Realität wieder zum Veil und springen so durch die Gegend, weil hier und da wohl auch das der Schleier, also das Veil, schon sehr dünn geworden ist und bestimmte Gebiete dadurch einfach schon, ja, durch die Magie ergriffen sind, sage ich mal, ne?
Naja, wahrscheinlich noch als Nachwirkung von dem, was in Inquisition passiert ist. Ne? Nicht nur, dass sich da ja die ganzen Rifts aufgetan haben und alles, sondern auch die Tatsache, dass man ja diese blöden Artefakte ausgemacht hat.
Angemacht hat man sie, ne?
Nee, hat man die nicht aus. Hat man die angemacht? Nee,
man hat sie aktiviert, ja.
Okay.
Ja. Ach, stimmt, die
aktiviert. Aber ja.
Dann wild, weil eigentlich sind das Artefakte, die, wenn die an sind, den Veil stärken.
Das hat er gesagt.
Das hat er gesagt, I know. Aber ja. In einer der Kurzgeschichten gab es auch so ein Ding und da war das auch so.
Ach so, okay. Ja, weil ne, ich bin immer davon ausgegangen, dass das nicht so ganz der Wahrheit entsprach, was er gesagt hat.
Naja, bei Solas.
Was Solas in dem Fall gesagt hat.
Bei Arcade weiß man ja nie, was er wirklich meint, ne? Und was wirklich wahr ist.
Ja, da zu dem Unfall noch. Ich fand es sehr, sehr lustig. Ich habe die Community auch so ein bisschen verfolgt und irgendeiner hat geschrieben, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Irgendwie seine Pläne sind noch nie aufgegangen. Irgendwie ist immer was schiefgegangen. Einmal hat er seine Rasse quasi ausgerottet. dann hat Corypheus den Ball bekommen und jetzt hat er da irgendwie die zwei Monsters, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu die wir vielleicht gleich noch kommen, befreit mit seinem Getue. Also irgendwie klappt das nicht so ganz, was der immer plant.
Er hat eine Menge Pech, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube, zu viel Macht, ne? Zu viel Macht bringt halt auch immer nichts Gutes, ne?
Es ist so ein bisschen auch dieses Sprichwort, gut gemeint ist nicht gut gemacht.
Ja, das stimmt bei ihm 100 Pro.
Das trifft zu.
Ja, sehr lustig. Nein, aber kommen wir vielleicht zu den zwei Figürchen, die da befreit wurden. Man sieht ja am Ende quasi, dass Solas und Varric vor diesem aufgemachten Loch, sage ich mal, also die Lücke des Veils stehen. Und Solas auch nicht ganz begeistert zu sein scheint. Und dann sind da so zwei, ja, ich sag mal, monsterähnliche Wesen, die da aufsteigen. Da habe ich ein bisschen recherchiert, wer das sein könnte.
Mhm.
Weil natürlich möchte man ja auch wissen, wer die Antagonisten sind. Man hat es ja schon gesagt, Gods wurde genannt, Fight the Gods. Und genau die beiden werden Götter natürlich auch sein. Ich glaube, das haben die meisten verstanden. Aber wer genau sind die? Also ich gehe davon aus, dass es die sind, die er Solas quasi hinter sich eingesperrt hat damals, vor tausenden von Jahren. Und dass die übergebliebenen Elfengötter sind, die noch vorhanden sind. Quasi deswegen glaube ich auch nicht, dass er auf der Seite von denen kämpfen wird, weil die werden, glaube ich, nicht so happy sein, ihn wiedergesehen zu haben nach 1000 Jahren, nachdem er sie eingesperrt hat. Von daher denke ich, dass da auf jeden Fall zumindest ihm gegenüber auch eine Feindschaft besteht und der Welt generell gegenüber, schätze ich mal, ebenfalls. Und bisher ist es so, in der Community werden sie Beetle und Moonhead genannt, wegen ihren Helmen.
Ja.
Und ja, man ist davon erst ausgegangen, dass es Eganan ist, der Beetle, sage ich mal. Weil Eganan ist der Vatergott quasi, also Missals Partner gewesen, der mächtigste aller Götter von den Elfen. Jetzt mittlerweile ist aber im Coming the Missing noch ein Bild von den beiden aufgetaucht. Und da scheinen sie ein Liebespaar zu sein.
Oh.
Und deswegen ist momentan die Sache, Eganan war ja der Partner von Missal und Missal kann ja quasi es nicht sein, weil Missal ist ja so gesehen schon raus. Mhm. Flemmes war ja Missal. Und dementsprechend geht man jetzt davon aus, dass es Andruil und Gilnanian ist. Entschuldigt, wenn ich es nicht ganz richtig ausspreche. Die elfischen Namen sind nicht immer ganz so einfach. Andruil ist so gesehen die Göttin der Jagd gewesen. Und Gilnanian war so gesehen eine Göttin, die gerne gebastelt hat. Also die gerne Wesen zusammengebastelt hat, Flugwesen, Wasserwesen und so weiter. Das könnte auch so ein bisschen der Hint mit der Spinne mit den Händen sein. Und ja, die beiden waren eben ein Pärchen.
Ah, das ist ja interessant.
Genau, und dementsprechend Andruil war dann immer viel jagen. Gilnasan war eben diese Bastlerin, sage ich mal, die eigentlich keine Göttin war am Anfang, die aber dann zu den Göttern irgendwann hochgestiegen ist, in Anführungsstrichen. Und ja, das könnte durchaus sein, dass Beetle und Moonhead die beiden sind. Und ja, wahrscheinlich die beiden sich dann auch zusammentun werden, wenn sie denn nicht durch irgendwas korruptiert sind, ne? Das ist ja die Sache, wie weit die sich verändert haben im Vale über diese 1000 Jahre oder wie lange sie da geschlafen haben oder gewartet haben oder was auch immer sie da getan haben. Aber ja, das ist so mein Eindruck quasi. Und ja, oh, ich bin so gespannt einfach drauf, wie sie reagieren. Also dieser Cut, ne, wo ich so dachte, oh, stirbt jetzt wer? Also ich schätze ja, Warwick wird sterben, um ehrlich zu sein.
Oh, ich hatte es auch gedacht.
Vielleicht, um Solis zu retten. Mhm. Weil ich glaube, die werden auf Solis gehen, definitiv. Die werden sagen, ach du, na toll, ja, da bist du ja. Und dementsprechend, ja, also wenn Solis natürlich stirbt, funktioniert die Geschichte teilweise nicht mehr. Ne?
Ja.
Also vielleicht wird er wirklich eher ein Verbündeter, der irgendwie versucht, der uns diese Waffe gibt. Man hat ja auch diese Waffe, dieses, wo er mit das Veil geschnitten hat. Das kriegt
dieser
quasi
Dolch,
der
ne?
Protagonist. Ja, richtig, dieser leuchtende Dolch. Gibt er uns die oder wird er vielleicht versteinert und wir nehmen sie uns? Ne? Irgendwas wird da bestimmt passieren.
Aber ich habe auch diese Vermutung, dass Barry wahrscheinlich sterben wird. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Denn das ist unser kleiner, lieber Zwerg, den wir alle mögen. Aber einfach nur, weil zum einen Solis hat Bianca zerstört. Die
ja.
Variks heiligste Waffe quasi. Und dieser Moment, da habe ich mir gedacht, Bianca ist kaputt. Irgendwas wird Varric passieren. Irgendwas. Ich weiß nicht was. Ich hoffe nicht, dass er sterben wird. Es kann vielleicht sein, dass er vielleicht entführt wird, vielleicht irgendwo festgehalten wird. Irgendwas.
Ja. Habe ich auch gedacht, dass er vielleicht gepackt wird, ne? Und dass man ihn befreien möchte, dass so das ein bisschen anfängt.
Genau, dass die Story dann so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ne?
Ja.
Aber meine Vermutung ist wirklich, dass er eventuell sterben wird in dem Spiel. Es wird irgendwann einen Moment geben und da ist er dann, ja, nicht mehr da. Und ich hoffe, dass es nicht kommen wird, aber diese Vermutung habe ich. Und du hast ja,
wir reden hier immer noch über BioWare.
Wir haben ja noch, du hast ja gerade Gilanain, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Gilanain.
Ist es nicht das Tier Halla, das heilige Tier von ihr?
Das ist Andruil, ja. Irgendwie war das so, dass Andruil, glaube ich, irgendwas passiert ist und sie hat sie dann in diese Halla reingetan so. Keine Ahnung.
Und dann war das.
Die haben da irgendwie auch magische Spielchen gemacht. So ist jedenfalls die Legende der Dalish in dem Fall.
Und
ne?
Dann ist quasi jetzt die Halla das heilige Tier von Gilanan geworden.
Von Andruil, glaube ich, ja. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass diese ganzen Mythen, die Dalish haben, die sind ja immer mit Vorsicht zu genießen.
Ja.
Ist ja auch ähnlich wie der Dreadwolf, der ja quasi eher so der Unheilbringer ist, aber im Endeffekt hat er ja nur die Götter, die ja das Volk versklavt haben, versucht wegzusperren. Also war Solis damals ja nicht böse, nur hat das halt übertrieben, ne? Sich da irgendwie aufzuwehren und hat ja vorher sehr, sehr viele Sklaven befreit auch schon.
Mhm.
Und ja, die Götter waren ja so oder so nie toll. Also die waren ja schon immer Versklaven und immer negativ. Und von daher, dass die jetzt als Feinde auftauchen, ist ja auch nur logisch.
Das stimmt.
Weil die halt immer schon nach Macht auch gegiert haben. Und das werden die natürlich weiterhin, denke ich, tun, wenn sie nicht noch ihr Rachegelüste dazu noch nehmen. Mhm. Ne? Also wird auf jeden Fall, glaube ich, eine recht spannende Geschichte. Wird einen Schwerpunkt auf die Elfen-Story eben haben. Das ist klar, also weniger jetzt die Kirche Andraste, ne, sondern mehr jetzt die Mythen der Elfen.
Und die Hintergrundgeschichte einfach. Ja.
Richtig, richtig, ja, die Hintergrundgeschichte, wie war das denn vor 1000 Jahren so quasi?
Und darauf freue ich mich am meisten, um ehrlich zu sein. Also ich fand natürlich
ich auch.
Der Andraste-Part von der Story natürlich auch ganz toll, ne, aber ich freue mich viel mehr darauf, dass wir nun endlich die Hintergrundgeschichte einfach mal erfahren.
Ja, ich auch. Ich liebe die Elfen, da bin ich ja quasi viel tiefer drin als über die Wächterlore oder so. Und von daher freue ich mich auch sehr, dass wir in H4 einen großen Part eben in Richtung Elfen machen wird. Jo. Hast du noch eine Meinung, Nina, auch zu der ganzen Geschehnissen? Was schätzt du denn so? Varric bleibt da dabei oder hast du auch das Gefühl, dass Solas vielleicht hops geht?
Ich glaube nicht, dass Solas hops geht. Das weiß ich nicht. Ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Dafür haben sie ihn zu krass aufgebaut. Das wäre total dumm, das zu tun. Varric hingegen sind meine Hoffnungen. Ich sag mal eingeschränkt optimistisch, dass er uns das ganze Spiel begleiten wird. Also ich habe auch die, also wie er gesagt hat, so ich gehe jetzt zu Solas hin und überrede ihn, dass er damit aufhört, habe ich mir gedacht, so nein, tu das nicht, das ist das Dümmste, was du machen kannst.
Ja, ich muss auch sagen, also bei The Missing, wenn man das Comic nochmal kurz anreißt, da geht's um Varric, der quasi Solas eine Zeit lang jagt mit Harding zusammen. Einige Stationen gehen die da durch. Einmal wird er sogar von Solas auch gerettet, als er irgendwie von Magie gepackt wird und irgendwie so ein Alterungsprozess startet, wo er plötzlich ganz extrem alt wird und fast abkratzt.
Oh.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, so im Laufe der Geschichte wurde er immer mehr, er möchte ihm halt davon überzeugen, dass er eben nicht dieses Veil öffnet und so weiter. Und da hat sich da so ja, so eine Aktion zwischen den beiden entwickelt, dass ich mir wirklich vorstellen könnte, dass Varric in Solas immer noch was Gutes sieht und er wirklich so ein bisschen irgendwo eingreift, was ihm da nicht gut tun wird.
Das war ja auch die ganze große Frage, die es ja am Ende von Trespasser gab, ne? Wo
Ob
du ja
man,
auch mit deinem,
ja.
Wo du ja auch mit deinem Inquisitor auswählen konntest, wie du weitermachst mit der ganzen Solas-Situation und eine Wahl davon war, okay, wir müssen ihn irgendwie davon abhalten, wir müssen ihn in Anführungszeichen retten.
Ja, ja, was habt ihr denn gewählt? Gibt's einen von euch, der gesagt hat, nee, ich bring den um?
Tatsächlich nicht, also so sehr wie ich, so nervig wie ich Solas fand, ich mochte den halt wirklich von Anfang an, ich fand ihn immer scheiße. Aber ich war trotzdem so, okay, wir waren Companions, der ist halt einfach voll aus seiner Zeit gerissen worden. Der kennt nichts anderes, ne? Und ich stelle mir das halt vor wie so ein Koma-Patient, der irgendwie nach 30 Jahren wieder aufwacht und in einer völlig anderen Zeit lebt auf einmal.
Ja.
Der würde wahrscheinlich auch so ein bisschen freidrehen.
Mhm, gebe ich dir.
Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte es wenigstens versuchen. So als allerletzten Schritt bin ich halt auch bereit, Solas wegzumachen. Wirklich, da habe ich gar keinen Klemmer mit. Aber mein erster Instinkt ist immer, die Leute noch zu versuchen, wieder rauszuziehen. Weil Solas hat Charakteristiken gezeigt, dass er halt nicht komplett ein Arschloch ist. Auch wenn er gern so tut.
Ja, ja, man muss ja auch sagen, er befreit wirklich dauerhaft Leute, ne? Also auch wenn er in Tevinter unterwegs war und Varric ihn verfolgt hat, er alle Sklaven, die er irgendwie befreien konnte auf seinem Weg, hat er befreit von seinen, von deren Besitzern, Eigentümern. Und er ist halt extrem gegen Sklaverei. Und von daher, er macht die Dinge nicht, um etwas Böses zu tun. Ne? Er geht sie ja nur extrem falsch an quasi, ne? Teilweise. Ja, ist alles schwierig. Also ich habe natürlich auch gewählt, ihn zu retten. Ich bin ja aber auch ein Solas-Fan. Ich mag den Charakter sehr gerne. Und liegt aber auch daran, dass ich einfach die Elfen-Lore einfach in Dwang Age extrem spannend fand. Und er hat einen ja quasi so das erste Mal so richtig damit eingeführt in dieser Elfen-Lore und hat immer so ein bisschen Hints gegeben und so weiter, die natürlich
trotzdem
super spannend waren. Was?
Trotzdem ist er ein Arschloch. Ja, also nur weil er Infos hat, macht ihn das nicht sympathisch.
Du bist gut. Ja, schwierig. Ist halt nicht meine Meinung, aber das ist ja nicht schlimm.
Das ist vollkommen okay.
Ja, ich versuche natürlich auch zu retten. Weiß nicht, wir können ja auch gleich ein bisschen drauf eingehen, was vielleicht der Inquisitor für eine Rolle noch spielen kann. Ja. Aber Luca, willst du vielleicht zuerst noch sagen, was ist denn so dein Plan mit Solus?
Also, ich möchte aus ihm gerne Rührei machen. Aber erstmal zu Trespasser. Ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich habe es nicht gespielt, das DLC. Hatte mehrere Gründe. Zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, ich hatte mehrere Bugs. Also konnte ich da Trespasser einfach nie richtig genießen. Zu dem Zeitpunkt war auch mein PC nicht der beste. Quasi war das Ganze wie bei Mass Effect Andromeda. Kurz mal darüber zu schweifen. Mhm. Letzte Mission konnte ich nie zu Ende spielen, einfach aufgrund von irgendwelchen Game-Breaking-Bugs bei mir, die das Spiel jedes Mal gecrashed haben. Und dann hatte ich auch nie Lust.
Ja, verständlich.
Jetzt, dadurch, dass halt mein PC über die Jahre natürlich besser geworden ist, habe ich schon Dragon Age Inquisition wieder angefangen. Und ich freue mich also wirklich jetzt auch auf Trespasser, das mal vernünftig genießen zu können. Ich kenne die Story natürlich. Ich bin, glaube ich, wie bei Nina. Also ich würde ihn am liebsten fallen lassen und alles, ne?
Ja.
Aber seine Absichten, die sind nobel. Also er will ja eigentlich nur was Gutes tun. Wie du aber schon gesagt hast, Jenny. Es sind halt... Wie es angeht, das ist halt nicht das Beste.
Ja, auch immer dieses Alleingehen.
Genau.
Ne? Also immer diese Alleinepläne machen und nicht mal mit den Leuten sprechen und mal überlegen zusammen, was das Beste ist.
Genau.
Nein,
er macht
man
das
hat
einfach.
Eine Meinung und bleibt dran fest. Richtig. Das ist natürlich ein extremer Fehler, ne? Aber es liegt auch an seinem Alter. Wir wissen ja alle, man wird dann greiselig und ich glaube, so nach 2000 Jahren ist das sehr extrem.
Genau. Und ich
Solus ist einfach voll der Vorzeigeboomer.
Richtig.
Das haben wir immer schon so gemacht.
Das trifft super. Ja, doch, das beschreibt
Elfenboomer.
Ihn. Elfenboomer. Und ich glaube auch einfach bei ihm, sobald er eine Idee im Kopf hat, er macht es einfach. Er hat was im Kopf, denkt sich, ach geil, ich habe jetzt die beste Idee der Welt, ich mache es. Und am Ende entpuppt es sich als die schlechteste Idee, aber weil er eben so alt ist, sagt er, nein, das ist immer noch die beste Idee. Und dann macht er es einfach weiter. Und lässt sich nicht abbringen.
Ja, oder
abbringen.
Geht gegen an wie bei Corypheus,
genau.
Ne? Aber versucht es wieder auszubügeln.
Ja.
Aber ja, schwierig. Also wenn man es immer so macht, dann hat man natürlich immer am Ende mehr Probleme
Richtig.
Als Probleme gelöst.
Und
ne?
Dadurch, dass halt Solus so egoistisch ist und nicht wirklich über andere teilweise manchmal nachdenkt, habe ich das Gefühl. Schwierig, sag ich jetzt mal. Aber ich versuche ihn auch erstmal zu retten und wenn das eben halt nicht klappt, dann ab mit seinem Kopf.
Also ich glaube, es ist nicht Egoismus, es ist Stolz, ne? Also im Endeffekt, es gibt ja auch diese Legende, dass Solus von Mythal quasi aus dem Stolz der Elfen geboren wurde. Also früher ein Dämon war, der nicht Dämon, ein Geist war. Mhm. Der aus dem Stolz der Elfen geboren ist und den sie dann quasi zu einem Elfen gemacht hat. Da gibt's halt diesen Text, wo irgendwie steht, sie hat ihn aus dem Feuer hervorgebogen und in seinem Gesicht entstand eine Narbe und diese Narbe hat er halt und deswegen geht man davon aus, dass er eben dieser Geist ist, den sie da erschaffen hat, sage ich mal.
Ja gut,
ne?
Das ist mir
also sie eben als Muttergöttin, ne, quasi, deswegen ist sie vielleicht auch Muttergöttin, also gar nicht aus biologischen Dingen, dass sie Kinder gebärt hat, sondern sie hat sie erschaffen durch Magie. Und deswegen vielleicht dieser Stolz, dieser Extreme, den er immer wieder hat und deswegen taucht ja auch immer der Pride-Dämon bei ihm auf, ne.
Und das könnte
also
gut
so ein
möglich
bisschen
sein.
Die Verbindung, also zumindest die Theorie, die da auch wieder ich durch ein bisschen Lesen in Community-Sachen, Gottes Willen, ich habe die nicht alle selber gemacht, so ein bisschen herausgefunden habe.
Das würde gut. Insofern Sinn ergeben, also das würde halt seine starke Verbundenheit zu den ganzen Spirits erklären, ne?
Mhm.
Ja, richtig. Definitiv. Ja, das war wohl damals vielleicht normal, dass diese Geister eben auch People werden konnten, ne? Sie sagen ja immer My People. Und das eben, ne, dieser übergangsmäßige Möglichkeit von Geist zu etwas Materiellem zu werden, ne? Und umgekehrt vielleicht auch. Jo, dann sind wir ja bei Companion schon gewesen, bei den Inquisitor. Vielleicht
warte.
Ja,
oh ich habe noch einen Einwurf. Mhm. Du hattest ja gesagt, die Gelanalen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Der ist ganz furchtbar geschrieben. dass sie gerne Sachen zusammen gebastelt hat und so.
Genau.
Und in einer der Kurzgeschichten aus Tivinter Nights findet so eine kleine Gruppe von Wardens und Darkspawn-Nest, wo halt auch nicht die typischen Darkspawn, die wir aus Origins kennen, auftauchen, sondern auch so komische, groteske, wie zusammengebaute, zusammengenähte Wesen.
Ja.
Also das, ne, vielleicht hängt das auch ein bisschen miteinander zusammen und die Darkspawn mit den alten Göttern hängen ja sowieso auch stark miteinander zusammen.
Ja.
Also vielleicht gibt's da auch noch mal ein paar mehr Einblicke, was es damit auf sich hat.
Das glaube ich auch. Also das habe ich damals, als ich die Geschichte gelesen habe, auch gleich gedacht an sie eben. Und die Wächter und die Darkspawn, das ist ja auch die Sache, warum wahrscheinlich Solas auch gegen die Wächter war immer, weil die Wächter den Elfengöttern irgendwie gefährlich werden können. Und Darkspawn eben als, ja, ich weiß es gar nicht, was es genau ist, ne? Also wenn die Götter korrumpiert sind, dass sie dann quasi auch Darkspawn erschaffen oder was auch immer. Auf jeden Fall, Ginnasan ist da ganz, ganz super kreativ. Die näht die ja quasi zusammen und so. Und ja, ich glaube auch, dass das ein Hint für sie war in dem Fall. Und dass, ja, dass die auf jeden Fall kommt quasi. Also ich glaube, die ist gesetzt. Ob der zweite Andruil ist, keine Ahnung. Sonst war, wie gesagt, die Theorie, dass Beetle doch vielleicht Eganan ist. Aber nach diesem Liebesbild quasi, deutet eigentlich das Pärchen quasi also ist darauf hin, dass es eben das Pärchen sein wird, was auftauchen wird.
Ja, und man sieht ja, dass hier hast du ja schon gesagt, Moonhead?
Ja, Moonhead. Mhm.
Ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, ne? Aber die Haller sind ja auch sehr, sehr stark in Verbindung gebracht mit dem Bild des Mondes.
Ja, das kann durchaus sein.
Mhm. Würde halt Sinn ergeben.
Dass das dazugehört, ja. Ja, und ja, auch die ganzen Symboliken. Also da wurden in einigen Bereichen wurden Symboliken irgendwie in Kursichen, die nicht gezeigt wurden im Spiel, aber die irgendwie doch in der Spieldatei drinne waren, gefunden, wo eben auch diese Darstellungen da sind von Moonhead und so. Und auf jeden Fall scheint das alles wirklich recht. Also ich gehe, es kann eigentlich alles gar kein Zufall sein. Also ich gehe recht stark davon aus, dass es wirklich die sind. Ja.
Hast du nicht auch irgendwie so ein Artwork mit den
mit
Solas also, und den Blights und so. Ich habe das nicht wiedergefunden. Ich habe es gegoogelt und ich habe das echt nicht wiedergefunden.
Ja, also was es auch gibt, ist auf jeden Fall die Artwork von Dragon Age 1, wo quasi ähnlich wie jetzt Moonhead aussieht, der Drache, der Enddrache quasi eigentlich aussehen sollte. Also am Anfang sollten gar nicht die Drachen der Blight wirklich aussehen wie Drachen, sondern eher wie so monströse Dinger, auch mit so komischen Köpfen, ähnlich wie Moonhead. Und das wurde dann aber nochmal geändert, weil es Dragon Age heißt und weil ja irgendwie Drachen vorkommen müssen. Und dementsprechend, also ist diese Verbindung, dass diese Drachen eigentlich diese Elfengötter sind, schon recht nah. Und was meintest du jetzt mit der Blight und Solas?
Es gibt doch dieses Artwork mit den
Kreisen.
Mit den Kreisen, genau. Ist das da, sind die da nicht auch irgendwie drauf?
Genau, also da.
Ich erinnere mich ganz dunkel nur.
Ja, da sind die Kreise drauf, dementsprechend nur die Anzahl der Götter.
Ja, okay.
Und er steht aber vor dem Elfenbaum und schützt den Elfenbaum so gesehen vor diesen Kreisen. Und das sind nur noch zwei an. Und das sind auch, wenn du die Blights durchrechnest, dann waren bisher so viele Blights da, wie quasi Götter jetzt schon weg sein müssten. Und es bleiben noch zwei über. Und das sind ja die zwei, die wir quasi treffen. Also auch da die Anzahl der Blights und der Elfengötter, die es gab, die passt zusammen. Mhm. Und dass Solas vor diesem Elfen-Tree steht, also Elfenbaum, das zeigt ja wieder, dass er quasi seine People, sein Volk quasi schützen möchte vor diesen Göttern, ne? Also im Endeffekt ist das ist auch nochmal so ein kleiner Hint, also dass die Anzahlen passt und so weiter, kann eigentlich kein Zufall sein. Und ja, sie sind ja auch hinter dem Veil eingesperrt. Also was soll er da sonst gerade irgendwie befreit haben, ne? Ja, ich glaube nicht so ein paar kleine Dämonen, das wäre nichts Großes, ne?
Ja, es wäre vor allem nichts Neues.
Eben.
Die ja, schon. Das auch, ist richtig, ja. Die kennen wir schon. Ja, also gut. Ja, haben wir vielleicht die Story genug analysiert, was da so auf uns zukommen könnte? Ja, Companions, alte Bekannte, da wäre ja vielleicht schon mal die Frage, was denkt ihr denn, was der Inquisitor so eine Rolle spielen wird? Es ist ja zumindest bekannt, dass er auftauchen wird, dass wir auch einige Entscheidungen von dem Inquisitor mitnehmen können. Was glaubt ihr denn? Wird er die Veilguard unterstützen? Wird er vielleicht mit seiner Entscheidung dazwischen funken, was man ja entschieden hat, entweder Solus zu töten oder nicht? Was ist denn da so eure Idee?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so sein wird, wie es in Inquisition mit Hawk war. So, wir treffen den Inquisitor, dann begleitet er uns für 3-4 Quests und dann zieht er wieder seine Wege.
Ja, so ungefähr denke ich das auch. Also es wird nicht so sein, dass jetzt der Inquisitor uns die ganze Zeit begleiten wird. Vielleicht würde er mehr so eine Art Beraterrolle übernehmen, von dem wir vielleicht ein paar Quests einfach mal erhalten. Also vielleicht wird es auf jeden Fall eine größere Rolle als Hawk jetzt spielen in Inquisition. Aber nicht so sehr, dass Inquisition generell im Vordergrund stehen würde. Inquisition hat halt nur den Grundbaustein uns gegeben, quasi. Und dann wird es quasi mehr so eine Art Beraterrolle, nehme ich an.
Ja, ich schätze auch, also Berater auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass er uns irgendwie in irgendeinen Kampf uns begleiten wird, weil da fehlt ja nur mal ein Arm. Das ist, glaube ich, ein guter Grund, um zu sagen, man kann eben nicht irgendwie was machen, ne? Weil wie will ein Zweihänderkämpfer da kämpfen, ne? Also klar, ein Magier schafft's vielleicht noch. Und auch ein kann vielleicht irgendwie mit einem Dolch durch die Gegend fuchteln. Aber im Endeffekt, glaube ich, derjenige wird eben nur in Story-Bereichen auftauchen, ne? Also ich kann mir auch mal so eine Cutscene oder so mit dem Inquisitor vorstellen, je nachdem, was so passiert. Also wenn Varric wirklich sterben wird, glaube ich schon, dass wir den irgendwie auch betroffen sehen werden, ne? Solche Dinge einfach. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Veilguard, ja, so eine Art Nebenorganisation der Inquisition ist, ohne dass wir jetzt irgendwie starken Druck haben, da denen zu folgen oder so. Vielleicht eine Partnerorganisation oder sowas ähnliches.
Gegebenenfalls hat sich auch die Veilguard einfach aus der Inquisition her entwickelt. Genau. Also zumindest, ich glaube, wir werden auch nochmal lernen, was genau The Veilguard sein wird am Ende. Generell am Anfang wahrscheinlich sogar von der Story. Und mittendrin werden wir wahrscheinlich einfach mal erfahren, wie genau sich die Veilguard entwickelt hat oder woraus sie entstanden ist. Nehme ich mal an.
Ja, ich glaube, wir gründen sie.
Dadurch,
dass wir diesen Dolch kriegen. Wir kriegen diesen Dolch. Dadurch werden wir bestimmt uns freier im Veil, also durch das Veil auch bewegen können.
Genau, ja.
Schätze ich. Und dadurch ist es begründet, dass wir quasi The Veilguard sind. Das wäre so meine Idee, ne?
Ja, könnte auch gut sein.
Ob wir den Dolch jetzt geschenkt kriegen oder ob wir uns ihn einfach schnappen, das ist mal dahingestellt. Aber ja, wie fand ihr, wir sind noch bei alten Bekannten, aber lass mal kurz, wie fand ihr denn bisher den Protagonisten?
Rook, meinst
du? Das würde mich mal interessieren. Ja.
Ganz interessant, um ehrlich zu sein.
Ich fand ihn zu forsch, aber gut, das ist, gut. Die haben ja auch immer die negative
Auswahl getroffen. Wollte ich gerade sagen, genau, die haben immer diese Wahl genommen, warum auch immer.
Ja.
Aber abgesehen mal davon, im Trailer hat man ja einfach gesehen, wie Varric und Harding Rook überhaupt getroffen haben. Und das war halt bei einer Schlägerei in der Taverne, im Grunde genommen.
Ja.
Was
ganz einfach ist.
Ja, das fand ich einfach mal ganz cool. Also es sah schon so aus, als ob unser Protagonist jetzt nicht unbedingt nicht mit weißen Tüchern gewaschen ist quasi. Also er ist schon so ein bisschen so ein Haut-drauf-Typ. Und je nachdem, welche Origin wir, glaube ich, wählen, wird es auch natürlich einen größeren Einfluss haben.
Ja. Wie hast du ihn empfunden, Nina?
Boah, ich habe zu Rook tatsächlich relativ wenig Meinung, weil kann ich nicht sagen, bis ich selbst gespielt habe. Also so wie es dargestellt wurde, Ich fand halt diese Hau-drauf-Möglichkeiten in Dragon Age 2 schon nicht geil. Manchmal gab es Situationen, da habe ich die auch gewählt. Manchmal haben die Sinn ergeben. Aber die meiste Zeit bin ich mit einem sehr sarkastischen Hawk durch die Gegend gerannt.
Ja, ja. Clown-Hawk hatte ich auch.
Ja.
Dementsprechend war das halt so, ja, okay, das ist jetzt eure Wahl. Ich würde es nicht so spielen.
Ja, habe ich auch gedacht immer.
Ansonsten, und da geht es halt schon ein bisschen in die Gameplay-Richtung. Also es sind ja eigentlich alles etablierte Charaktere, die auch schon Dinge können. Ich bin gespannt, wie viel die Leute auf Level 1 können, weil das ist so ein bisschen, es ist auch dieses typische TTRPG-Problem, du fängst auf Level 1 an, hast halt voll die krasse Backstory, du bist eigentlich voll der krasse, keine Ahnung, Magiestudent, kannst schon seit 10 Jahren Magie, aber du hast 3 Zauber.
Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Genau.
Aber das ist halt so ein generelles RPG-Problem. Das in Baldur's Gate ja zum Beispiel auch, ne? Also Astarion ist 200 Jahre alt und ist ein Level 1 Rogue, das ergibt eigentlich keinen Sinn.
Stimmt.
Das haben sie mit den Tadpoles erklärt, deswegen war es in Ordnung, aber trotzdem.
Was noch für andere alte Bekannte kommen?
Dorian.
Wenn wir jetzt nochmal bei den alten
Definitiv Dorian.
Dorian,
ich meine,
ja.
Ich freue mich eh schon generell auf ihn und ich hoffe auch eventuell, wenn wir auch Iron Bull sehen.
Du freust dich schon.
Ja. So, Dorian wird auf jeden Fall dabei sein, einfach auch aus dem Grund, dass wir in Tevinter unterwegs sein werden. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist er dann auch zurück nach Tevinter gegangen.
Ja. Magister ist er mittlerweile.
Genau, ich glaube, da war sowas, genau. Und entsprechend werden wir ihn treffen. Wie groß seine Rolle sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe, vielleicht wird es auch wieder auch so eine Art Beraterrolle sein. Aber damit gebe ich mich zufrieden, ist auch in Ordnung so. Aber ihn generell zu sehen, darauf freue ich mich. Und gegebenenfalls sogar noch den Eisernen Bullen, hoffentlich. Und Sarah.
Kurze Frage, du hast Dorian geromanced,
ich hab,
ne?
Ja, ich habe einige Leute geromanced.
Okay, aber wenn wir jetzt bei Dorian sind, glaubst du, wenn Dorian und Inquisitor vorkommen, dass man das merkt?
Ich hoffe
also das
es.
Ist so ein bisschen, was ich ganz also, interessant finde. Und wenn es nur ein Spruch ist oder so, ne? Oder so ein Hallo,
also,
Schatz oder
ja.
So, ne? Also solche Sachen, finde ich schon, sollten damit eingebaut
also,
sein, wenn man schon die Entscheidung mitnehmen
ich
kann.
Ich habe auch noch einen Artikel nebenbei so generell mal nochmal geöffnet. Da haben die ja gesagt, dass wir wichtige Entscheidungen aus Inquisition übernehmen können. Also wird wieder eine Art Dragon Age Keep wieder sein, die aber direkt in der Character Creation eingebaut ist. Das heißt, sobald wir unseren Charakter erstellen, können wir scheinbar direkt Entscheidungen aus den alten Spielen übernehmen. Wie weit, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall von Inquisition, definitiv.
Ja, aber wenn es wichtige Entscheidungen sind, ich meine, was ist wichtiger, als wen wir geromanced haben, ja?
Geil. Gebe ich dir vollkommen recht.
Das war ein Scherz.
Wieso? Wir reden über ein BioWare-Spiel. Ein BioWare-Spiel ist kein BioWare-Spiel, wenn es keine
Richtig.
Romance gibt.
Richtig. Von daher, das muss schon irgendwie Einfluss haben, BioWare.
Ja, aber
sonst gibt es Ärger.
Aber ich meine, bei Inquisition, ja. Bei Dragon Age Keep konnten wir wirklich am Ende sagen, mit wem wir zusammen waren.
Ja, natürlich, das war,
ne?
Ja. Ich habe das alles selber eingeben müssen.
Ja.
Mein Spielstand hat er irgendwie nicht reingenommen,
oh
also habe ich alles geklickt. Ich habe mir das Keep richtig aufgebaut und am Ende sagen sie, das Keep geht nicht mit.
Oh nein.
Da war ich jetzt ein bisschen bedient,
ja,
aber egal.
Aber
man gibt es an.
Zumindest hoffe ich mal, dass wir vielleicht da so ein paar Anekdoten kriegen werden, wenn die beiden zusammen waren.
Ja.
Vielleicht treten die dann auch zusammen in der Mission auf, wer weiß.
Das wäre auch
das wär
cool.
Ganz auch so,
oh Mann,
das wäre
natürlich cool.
Cool, so Dorian und Inquisition oder generell den Partner vom Inquisitor einfach mal zu sehen, weißt du? Wieder Cullen vielleicht oder Cassandra.
Ja. Ja gut, da sind natürlich die Rollen schwierig.
Natürlich.
Ne? Also bei Cassandra zum Beispiel, ist sie dann göttlich oder nicht?
Genau, aber
solche Sachen sind schwer, aber ja.
Wir reden aber von Cassandra. Ich meine, ich glaube, wenn der Inquisitor sie ruft, sie wird alles stehen und liegen lassen und
ja.
Sagen, Liliana, mach deinen Job. Ich bin weg. So ungefähr.
Ja, ich bin auch gespannt. Also bei Dorian und Inquisitor kann ich es mir auch vorstellen, zum Beispiel, ne? Dass wenn da jetzt irgendwie eine Beziehung vorhanden war, ich meine, bei mir war er einfach mein bester Freund quasi. Auch da hoffe ich, wenn man, also auch das könnte man im Keep ja wählen, ob man befreundet war oder
ja.
Nicht. dann hoffe ich einfach, wenn man jetzt befreundet da angeben kann vielleicht oder vielleicht gehen sie auch einfach davon aus, dass man dann befreundet war, dass man eben irgendwie einen netten Spruch macht, so wie man es halt immer gemacht hat mit Dorian, ja. Ne? Sowas hoffe ich auch, dass einfach wieder diese Stimmung auch ein bisschen rüberkommt, weil das sind so die Sachen, die sonst, naja, bei Varric, ne, und Hawk war das ja auch der Fall. Da hat man auch so gemerkt, die sind eng, ne, in Inquisition, als man die beiden so gesehen hat. Und Varric hat quasi den Hawk zugerufen, dass er zum Winterfeste kommen soll. Da hat man ja auch gemerkt, hey, Hawk und Varric, die haben schon irgendwie eine Verbindung. Wenn dann Hawk auch im Nichts geblieben ist, im Fade, dann war er Varric ja auch extrem betroffen und so und sowas, ne, das fand ich immer sehr passend. Und sowas könnte ich mir auch vorstellen bei Inki, wie er ja auch genannt wird, dass er quasi da ist. Ich zum Beispiel glaube nicht, dass Sauer dabei ist, weil von der roten Jenny hört man gar nichts. Das finde ich
gerade so spannend.
Überraschend.
Aber das finde ich spannend, bin ich ehrlich. Ich hoffe wirklich, Sarah wird eine Rolle irgendwie spielen, weil Sarah generell war ja so ein Mysterium, auch in Inquisition irgendwie.
Ja, es gab, ihre Ohren zeigen immer zum Nichts.
Ja, also ich meine, generell war Sarah so ein, immer noch so eine Art Mythos. Man weiß nicht viel über sie, man weiß aber auch nicht irgendwie wenig und es ist irgendwie, ich hoffe, dass sie die Story mit ihr irgendwie weiter fortführen. Denn mich würde interessieren, was am Ende wirklich ist.
Ja, das stimme ich dir auch zu, ja. Was meinst du denn, Nina, wen wir noch so treffen in Veilguard?
Also von den Inquisition Companions habt ihr eigentlich schon alle genannt, die, von denen ich glaube, dass sie auch tauchen werden. Und wenn es halt nur kurz ist. Ich glaube, hoffe ein bisschen, dass wir zum Beispiel auf Zevran wieder treffen. Weil ja die Crows auch eine große Rolle spielen.
Die Crows, ja.
Und ich könnte mir halt vorstellen, in dem Zusammenhang auch, weil ihr auch Dorian gesagt hattet, dass man für jede Fraktion, das sind ja, ich glaube, 6 Stück.
Stimmt, ja.
Mit denen man zu tun hat, dass man für jede Fraktion quasi so eine Kontaktperson hat. Oh. Ne? Und dass zum Beispiel für die Leute in Tevinter ist halt Dorian so deine Kontaktperson, für die Crows ist Zevran deine Kontaktperson.
Gut, das wäre geil, da gebe ich dir
das
recht.
Wär das wäre sehr cool. Ja. Ja. Das wäre auch echt eine logische, ne? Eine logische Sache, wie nicht, ach, zufällig treffe ich dich, ja, haha.
Ja, also ich meine, so viele Leuten kannst du nicht zufällig über den Weg laufen.
Ja, richtig, deswegen, ja, ja.
Und das wäre eben so eine Erklärung, dass man sagen kann, okay, wir holen halt ein paar alte Leute zurück, haben natürlich auch ein paar neue Leute. Aber ja, das wäre jetzt so eine Möglichkeit, die einzustreuen, weil ich weiß halt, dass Zevran zum Beispiel immer noch bei den Crows ist und nicht beliebt ist bei denen.
Aber die Crows sind doch mittlerweile gar nicht mehr die Crows. Also die haben sich ja komplett aufgelöst, ne? In der Kurzgeschichte. Da ist ja nicht mehr viel von den Anführern übergeblieben.
Nee, das ist richtig. Da wurde einmal aufgeräumt. Aber es gibt ja trotzdem noch mehr als genug Leute in der Organisation.
Ja.
Ja, und Zevran gehört halt zu einer der Familien, die auch einen der Anführer, ist quasi der Division, stellen. Und der hat sich da so ein bisschen unbeliebt gemacht. Verstehe ich gar nicht.
Ach, nicht bei Zevran.
Nee, also, er ist ein Unschuldslamm, Leute.
Ich glaube, das ist genau das Problem. Nee, aber ansonsten, ich hoffe ein bisschen, dass wir vielleicht Fenris wieder treffen, weil er ja auch in den Comics eine große Rolle gespielt hat.
Ja, als fast schon Magierjäger, ne?
Ja, genau.
Oh, apropos Magierjäger, wenn ich da kurz einschneiden dürfte. Ich habe keine Ahnung, wie man den neuen Companion ausspricht. Lucinus, Lucanus, Lucanus, I don't know.
Ich habe ihn immer Lucanus genannt. Wir werden es erfahren, wenn wir ihn treffen.
Wir werden es erfahren, genau. Auf jeden Fall den Mage-Killer. Da du jetzt gerade Magierjäger erwähnt hattest, eventuell könnte Fenris auch eine Connection zu ihm haben.
Ja.
Da sie dann beide Magier jagen. Also er ist der Mage-Killer, er ist der Mage-Hunter eventuell, wie auch immer. Ein Spürhund in dem Sinne, um die um die zu finden. Eventuell könnten wir dadurch auch Fenris wieder treffen.
Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit.
Zumindest nicht wundern, wenn die sich auf ihrem Weg mal getroffen haben. Also ja. zu Lucanus kann ich tatsächlich ein bisschen mehr erzählen, weil er halt der Protagonist einer der Kurzgeschichten war in der The Wickmaker Kurzgeschichte aus Two Winter Nights. Und da kriegt man auch mit, dass, also er ist einer der Meisterassassinen der Antiven Crows. Er ist der Enkel der First Talon, also der Oberanführerin der Crows. Also der ist schon krass. Und er hat diverse Aufträge gehabt, Venatori auszuschalten. Und in der Kurzgeschichte geht es eben auch darum, dass er einen der Venatori ausschalten soll. Also das sind ja die Venatori sind ja dieser Kult, der auch Corypheus gefolgt ist, die so Trump-mäßig Make America Great Again, so Make the Winter Great Again gesagt haben. Und ja, die sind auf jeden Fall unter den Leuten aus The Winter sind das so die Schlimmsten und das will was heißen.
Ja.
Genau, und Lucanus war eben darauf angesetzt, einen von denen zu töten. Und darum geht es eben in dieser Kurzgeschichte. Und über ihn erfährt man, geht so viel. Es geht halt mehr um den Job als um ihn. Was man aber herausfindet, ist, dass er sehr, sehr gut in seinem Job ist. Also der macht das auch schon lange und wird tatsächlich von den Venatori auch schon gefürchtet. Und auf der anderen Seite, er macht zwar seine Jobs, seine Aufträge gut und auch ausführlich und sicher und alles, aber er hat halt auch ein Herz, weil in diesem Wigmaker-Job, es ist halt so ein Perückenmacher und die Perücken von dem haben quasi ein Eigenleben und sind halt deswegen voll krass und das sehen die Leute da anscheinend gerne, weil die komisch sind. Wie sich aber rausstellt, hat er das dadurch zustande bekommen, dass er halt einfach Leute genommen hat und die mit rotem Lyrium gefüttert hat. Was dann dazu geführt hat, dass halt die Haare mit Magie quasi getränkt waren. In der Story gab es übrigens auch eins dieser Artefakte, die den Veil stärken, weil das wurde kaputt gemacht, dieses Artefakt, und dann ist die Hölle losgebrochen, Dämonen sind ausgebrochen, alles war furchtbar.
Ah, okay.
Naja, und in dem Zuge hat er jedenfalls auch die elfischen Sklaven und sowas halt befreien lassen und wegbringen lassen und sowas. Also er hat durchaus auch ein Herz. Was ich witzig fand, er hat in der Story gesagt, weil die Sorge aufkam, so, ja, aber sie haben jetzt sein Gesicht gesehen und dann kennen sie dich und bla. Und da hat er nur gesagt, so, kein Problem, ich lasse mir einen Bart stehen, da rechnen die nie mit. Und in dem Trailer hat man gesehen, dass er einen Bart hat.
Ja.
Fand ich ein schönes Detail.
Das ist cool. Ja, das ist immer das Schöne, ne? Bei BioWare und den Büchern und so. Die Connection passt, sage ich mal so, ne? Und das, da freue ich mich auch immer drüber, so über solche Kleinigkeiten. Jetzt sind wir ja eh schon bei den neuen Companions. Und jetzt haben wir den Lucanus oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ja, schon angesprochen. Wollen wir vielleicht die restlichen uns nochmal ein bisschen anschauen?
Sehr gerne.
Ja.
Mit wem möchtest du beginnen?
Ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen unsere altbekannte Harding als erstes noch mit, weil, sie ist ja quasi aus alt mach neu, also das erste Mal wohl Companion, aber doch uns sehr bekannt als unseren früheren Scout. Wie fandet ihr denn so jetzt ihre Umsetzung? Also ich glaube, sie ist recht beliebt in der ganzen Community, ne?
Absolut. Ja. Wie viele Leute enttäuscht waren, dass man sie in Inquisition nicht romancen konnte.
Ja, ja, gebe ich recht. Also ich fand die...
Kann man jetzt im Übrigen.
Ja.
Ja.
Ich fand sie super in Inquisition. Und ich war auch enttäuscht, dass sie keine Companion wirklich ist. Vielleicht so ein... Ich hatte vielleicht gehofft, so ein geheimer Companion irgendwie, dass vielleicht BioWare mal gedacht hat, ach komm, wir bauen sowas mal ein und man kann jemanden recruiten, der noch nie vorgestellt war. Na, so als...
Ja. Cool.
Das wäre geil gewesen.
Ja, das hätte ich auch gefeiert.
Aber ich bin froh, dass sie die jetzt einfach wieder mitgenommen haben. Und was ich gelesen habe, ist, dass Harding scheinbar nicht nur wirklich eben die Bogenschützin ist, oder halt Scout in dem Falle natürlich, sondern auch wohl Magie beherrscht auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß nicht, ob was nun wirklich mit Harding passiert ist. Aber scheinbar ist da wohl mehr passiert, als wir wohl wissen.
Ja, und da ist es ja interessant, Zwerge können ja eigentlich keine Magie.
Genau, aber wir haben ja jemanden. Oder mehrere.
Richtig, wir haben schon bei, oh Gott, bei dem einen DLC in Inquisition ja auch eine Zwergin getroffen, die auch magisch wurde, nachdem wir, auch oh, dieses eine Vieh, wie heißt das nochmal?
Oh Gott, ich,
Oh, nachdem wir, ah, sie hat da so diese...
War das, welchem DLC war
diese
das?
Diese Gollums hat sie besiegt.
Ja, war das...
Wir haben die den bekämpft.
Ja, ja, genau, war das, welchen DLC
da,
war das
wir runter
denn?
Wiederfahren.
Joseph Hawkins oder war es das andere?
Nee, der andere. Der andere. Mm. Da haben wir zwei Zwerge in den Untergrund begleitet.
Ach,
und
stimmt.
Am Ende kämpfen wir gegen diese ganz großen göttlichen, gegen diesen göttlichen Zwergenwesen quasi, wovon ja quasi wahrscheinlich die Elfengötter auch diese Macht erhalten haben.
Ah, der
haben,
Abstieg.
Wo sie das Lyrium von Abstieg. Genau.
Ja.
Auf jeden Fall ist es so, dass dort ja quasi auch das erste Mal eine Zwergin auch plötzlich Magie beherrscht hat, nachdem wir den besiegt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Harding quasi in dem Moment, wo wir jetzt quasi aufgehört haben, das Gameplay und so zu sehen, also in diesem Ausschnitt, dass sie da erst diese Magie kriegt.
Mhm.
Durch diese Situation, die entsteht, was auch immer
ja,
da passiert
ja.
quasi.
Und
ich dass
bin
sie
auf jeden
dann
sehr gespannt.
Bestimmte Fähigkeiten hat. Aber ja, ich bin auch super gespannt. Ich mag sie auch total gerne.
Ja.
Und von daher, vielleicht romance ich sie auch, mal schauen. Also ich weiß es noch nicht. Man kennt die anderen ja auch nur so ein bisschen beiläufig bisher. Aber wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich finde sie auch total niedlich von der Optik mit den Sommersprossen.
Ja, das ist schon so ein Trademark von
ja,
ihr einfach.
Die ist schon echt knubbelig, ne? Und von daher, ja, vielleicht wird sie ja die Wahl. Auf jeden Fall, ich glaube, die wird so oder so beliebt. Also die ist halt toll.
Im Grunde genommen ist ja zum Glück jeder Companion eine Wahl. Also jeder
ja.
Companion ist romanceable. Manche finden das gut, manche halt nicht.
Ich nicht so,
ich
ja.
persönlich,
aber,
ich
ja.
mag es, weil dadurch habe ich halt natürlich alle Möglichkeiten offen auch, ne? Und es ist nicht nun darauf eingeschränkt, welches Geschlecht mein Charakter ist. Gebe aber natürlich auch der anderen Fraktion ein bisschen recht, dass das vielleicht ein bisschen die Persönlichkeiten von den einzelnen Charakteren wegnimmt.
Ja.
Weil, so mal kurz so einschneidend, wenn wir jetzt denken würden, dass Dorian
ja.
beide mögen
das
würde, oder mehrere
gebracht.
Geschlechter
ja.
mögen würde, oder generell pansexuell wäre,
das passt nicht zu ihm.
Dann hätten wir nicht dieses Erlebnis mit seinem Vater gehabt bei der Story, in der Quest.
Ja.
Entsprechend gebe ich da auch David Gaider einfach recht. Das ist ja auch einer, der BioWare oder Dragon Age generell das gemacht hat, was es ist heute. Weil er hat das nämlich auch erwähnt. Er findet es nicht schlecht, kann aber auch sehen, dass es eben natürlich einen gewissen Teil der Persönlichkeit eventuell wegnehmen könnte.
Es nimmt auch so schöne Situationen weg, ne?
Ja.
Also, ich weiß noch, mein Freund hat zum Beispiel Cullen damals angeflirtet.
Mhm.
Und einfach dieser Blick von Cullen, ne, in dem Moment, wenn du ihn anflirtest als Mann oder als Kunari-Frau oder so,
ja.
Das ist halt unbezahlbar gewesen, ne? Wir mussten so lachen
ja.
und das war so herrlich einfach in dem Moment,
genau.
weil er einfach so, er konnte jetzt nicht sagen, lass mich mal, aber sein Blick hat einfach
ja.
alles gesagt.
Also ich.
Ja, aber zum Beispiel auch, ne, ihr habt ja Dorian als Beispiel schon genannt. Und
ja.
das ist einer meiner liebsten Companion-Momente
ja.
in Inquisition, wo Dorian, also man kann ja die ganze Zeit mit ihm flirten, auch als
ja.
Frau, wo Dorian dann nur meint, so sinngemäß, so, du weißt schon, dass ich nur auf Männer stehe, oder? Und ich so, ja, ich weiß, ist kein Geheimnis. Und er so, sollen wir dann aufhören zu flirten? So, nein.
Nein, genau.
Warum? So platonic flirting, was ist das Problem?
Deswegen, also Dorian ist echt einer
ja.
meiner liebsten Charaktere. Genauso, ich bin auch einer
ja,
derjenigen, der Vivian auch mag. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, weil sie einfach mich sehr an Morrigan erinnert, aber halt auf eine andere Art und Weise. Aber Dorian ist wirklich so der beste Companion meines Erachtens, der überhaupt bislang geschrieben wurde in Dragon Age.
Ja.
Da bin ich auch ein bisschen biased.
Ja, ich würde sagen, mit Ausnahme von Solus, ja. Ja, Gebe ich dir recht.
Wir reden nicht über Eckhart.
Die Tiefe ist halt einfach mit den Tausenden von Lebensjahren einfach was anderes.
Natürlich.
Aber Dorian, ich habe auch, also ich mag ihn unglaublich gern. Ich hoffe ja auch, wie gesagt, dass er auch auf jeden Fall auftaucht.
Ja.
Und er wäre halt nicht Dorian, wenn er nicht eben homosexuell wäre. Also er ist so von der Art so und er ist einfach dein bester Kumpel dann einfach in dem Moment und auch mit dieser Flirt-Situation.
Aber ja.
Und ja. Ja, aber gut, diesmal ist es halt eben, dass alle bi sind oder pan und das ist auch okay.
Ich finde es
in
Ordnung, es ist, gibt jedem eben die Freiheit, ist auch super.
Richtig.
Und bezüglich generell zu den Companion noch.
Ja.
Wir haben ja jetzt schon Harding angesprochen.
Genau.
Heißt sie Belara oder Belaris? Belara, ne?
Nee, Belara, ja.
Belara, ja.
Sie hat ja einen Bogen gehabt. Scheinbar ist sie aber eine Magierin.
Ja.
Also das erinnert mich sehr stark an Dragon's Dogma.
Ich glaub nicht.
Da gibt es nämlich die Klasse zwischen Bogenschütze und Magier, die nennt sich Magic Archer, also magischer Bogenschütze. Und da erinnert sie mich halt sehr dran, dass sie wahrscheinlich wohl wirklich nur mit Pfeil und Bogen quasi umherlaufen wird, beziehungsweise Pfeile aus magischer Energie und wohl die sind so eine neue Klasse auch reinbringt.
Hm. Ja, ich glaube, sie hat diese alten Artefakte, ne? Also ich glaube, der Bogen ist irgendwie auch so eine Art altes Artefakt.
Kann gut möglich sein,
ja. Sie ist ja als Weltjumperin ziemlich viel da in dieser magischen Welt auch.
Hm.
Also ich hatte dazu kurz, ich hatte auch die Vermutung eigentlich, dass von dem, wie sie dargestellt wird, müsste sie eigentlich Rogue sein. Ja,
habe ich auch genauso gedacht.
Aber ich habe die Tage, wo super, super viel, also auf meiner Twitter-Timeline, und ja, ich nenne es weiter Twitter.
Ich auch.
Ist super viel passiert dazu. Und da habe ich gelesen, dass sie tatsächlich von der Klasse her eigentlich Mage ist.
Ja, genau.
Ah.
Das finde ich super interessant. Also, da gehen wir mal wirklich weg von dem Magierstab-Benutzer quasi zu einem Bogenschützen. Finde ich mal genial.
Ja, finde ich auch cool. Also ich finde auch cool, dass das so ein bisschen fließend ist dann, ja.
Ja, und das ist ja ein bisschen wie in D&D, Dungeons and Dragons, gibt es ja auch. Das ist halt eine Rogue-Klasse.
Mhm.
Aber da kannst du als Subclass halt auch Arcane Trickster nehmen.
Ach, stimmt.
Und dann bist du halt einen Schurke, der Magie wirken kann.
Natürlich, ja.
Also, und seine Zauber aus den Magierzaubern kriegt.
Ein guter Vergleich auch.
Also aus den Mage Zauberbüchern, sag ich mal. Und fand ich halt schön, dass sie das so ein bisschen aufweichen. Da möchte ich auch direkt einmal zum zuletzt vorgestellten Companion kommen, Tash.
Oh, die Kunari.
Ja. Die Kunari, von der ich vermuten würde, dass sie halt eine Kriegerklasse ist, aber in Dual Wield. Und das gab's ja in Origins auch schon, dass du als Krieger auf zwei Waffenführungen skillen konntest. Und vielleicht haben sie das damit zurückgebracht und haben damit generell die Klassen ein bisschen weiter aufgeweicht,
das
dass du halt besser, ich sag mal, so das Beste aus beiden Welten kriegen kannst.
Ja.
Ich habe ja gedacht, als ich sie gesehen habe, dass sie eine Barbarin sein wird. Also die Klasse wird vielleicht wirklich so auch genannt. Einfach, ich stelle mir immer wieder diese Barbarian Class immer so vor, dass sie meistens wirklich Äxte schwingen und meistens auch Dual-Wield sind.
Also so richtig der Damage-Dealer.
Ja, genau.
Quasi, ne?
Ja.
Der Extreme, während wir ja einen anderen haben, der mit Schild rumläuft.
Genau.
Ja.
Wie der Fury-Krieger aus WoW.
Ja, genau.
Der auch mit zwei Großhandwaffen durch die Gegend läuft.
Irgendwie erinnert sie mich halt
Ist auf jeden Fall cool, dass wir eine weibliche Kunari jetzt dabei
Definitiv.
Haben. Ne? Also ich meine, das war ja schon ein bisschen bekannt durch dieses eine Bild, wo sie gegen, also wo der Sonnenhintergrund im Hintergrund ist und man hat nur die Schatten gesehen. Aber da hat man ja auch schon gesehen, dass es eine weibliche Kunari sein wird. Oder auch in den anderen Zeichnungen, die man quasi schon gesehen hat. Ich dachte immer, sie wird eine Schurkin.
Mhm.
Aber wie ihr schon sagt, ne, vielleicht läuft sie trotzdem mit zwei Waffen rum, weil sie ja quasi auch in den Artworks teilweise zwei Waffen in der Hand hatte, ne?
Ja.
Oder sie haben es einfach nochmal geändert, ihre Klasse, aber im Endeffekt könnte durchaus sein, ja. Wirkt auf jeden Fall cool, optisch auch sehr schön geworden, finde ich. mit den Federn und also die Rüstung sieht schon richtig genial aus und die Hörner mit den Schmuck dran. Also mir gefällt sie auf jeden Fall schon sehr gut. Ich bin auch gespannt auf sie.
Natürlich in Kunari-Manier kämpft sie gegen Drachen.
Ja, ich bin ja auch gespannt, ob über die Kunaris mehr aufgedeckt
ich
wird.
Hoffe
ne? Ich schätze, ich bin ja immer noch der Meinung, dass Kunaris quasi durch die Elfen entstanden sind, die quasi Elfen mit Drachenblut gemischt haben oder so.
Quasi Dragonborn
sind.
Dass sie
also irgendwie auch so ein, ja, dass sie auch irgendwie so durch so einen Versuch entstanden sind. Bin auch gespannt, wie der Krieg weiter wird, ne? Also ob der Krieg zwischen Tevinter und Kanari noch eine große Rolle spielen wird, den hat man noch so gar nicht gehört. Und auch im Comic ist er zum Beispiel gar nicht vorgekommen, ne? In den Kurzgeschichten ist er vorgekommen, der Krieg, das weiß ich.
Yep.
Aber wie weit der da zum Beispiel eine Rolle spielt und wie groß die Rolle der Kunari sein wird, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und sie dann halt eben als Vertreterin Tash. Sie ist bei den Lords of the Fortune. Die sagen mir gar nichts, muss ich ehrlich gestehen. Oder zu der Fraktion gehört sie wohl. Mal schauen.
Von den Fraktionen habe ich selber leider gar keine Ahnung.
Monsterjäger-Gilde irgendwie. Also
ach,
weiß
die Lords
nicht mal,
of Fortune.
Sie, ja, Entschuldigung, ja. Ich
ach
weiß
so,
gar nicht,
die sind
ob
witzig.
Die, du, aber
das
gehör,
erklärt
die
auch
gehören
ihr,
nicht zu den Kunaris, ne?
Nee, das nee. Erklärt aber auch ihr Outfit tatsächlich.
Ja.
Die Lords of Fortune sind ein bisschen wie eine spezielle Diebesgilde.
Ja, gut, es ist natürlich auch immer so, man kann quasi ja, einer, der wirklich 100% Kunari ist, kann eigentlich auch gar nicht Companion sein, ne? Weil er ja quasi schon sehr extrem dann pro-Kunarisch sein müsste. Und das wird immer schwierig mit den Entscheidungen, die man dann trifft, ne?
Ja.
Was man ja auch dann bei Iron Bull eben gemerkt hat, wenn er doch sehr stark auf die Seite der Kunari dann am Ende geht, dann am Ende tötet man ihn ja sogar, ne?
Ja.
Also im Endeffekt, wer wirklich hundertprozentig auf der Seite der Kunari ist, kann eigentlich nicht richtig Companion sein. Dann haben sie es wieder eben so gelöst, dass man eher jemanden, der von der Rasse Kunari eben ist, aber eben nicht von seinem Glauben Kunari ist, auf unserer Seite ist oder zumindest einer anderen Fraktion angehört und somit nicht so extrem Kunarihaft ist. Finde ich aber trotzdem gut gelöst und ich bin gespannt. Auf Tash heißt sie ja,
ja.
Auch ein
ja.
Cooler Name.
Nee, aber ihr habt ja gerade kurz schon über ihr Design gesprochen und so und die Lords of Fortune sind halt es sind eigentlich so Treasure Hunter, so Schatzjägermäßig. Ich würde sie auch so ein bisschen in eine Diebesgilde stecken, weil sie manchmal auch Leute beklauen. Aber die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben super elaborierte Outfits haben mit viel Juwelen und Schmuck und was weiß ich. Ne? Also die fallen richtig auf. Und
ja.
Das zeigt sich ja dann auch ein bisschen in Tash's Design.
Ja, sie hat sogar einen Ring im Haar.
Ja.
Also sie ist echt sehr geschmückt, ja. Aber schon nice, was anderes. So als Kunari auch. Weitere Companions. Vielleicht gehen wir noch mal auf Neve ein.
Ich glaube, sie wird auch in Neve ausgesprochen. Bin mir aber nicht
ja,
gerade sicher.
Ja, glaube ich, ja.
Ja, Neve.
Sie ist unsere Eismagierin im Grunde genommen. Erinnert mich sehr natürlich an Vivienne. Einfach auch voll. Und so ein ich glaube, Neve ist unsere Companion, die eine Mischung aus Morrigan, Vivienne und Dorian ist. Einfach von ihrer Art und Weise, wie sie sich benimmt, wie sie ihre Antworten gibt, was wir zumindest sehen konnten nur in dem Gameplay-Trailer oder Gameplay-Reveal. Und sie ist eine Detektivin. Ganz interessant.
Ja. Ja, Neve ist ja, glaube ich, die, wo wir auch am meisten drüber wissen, ne? Weil die kommt ja viel vor. Die kommt im Comic vor, die kommt auch in den Hintergrundgeschichten vor.
Genau, in einer der Kurzgeschichten aus The Winter Nights ist sie auch Protagonistin, ja.
Ich habe sie mir ganz anders vorgestellt, um ehrlich zu sein.
Oh, wirklich?
Als sie damals beschrieben
auch.
Wurde. Ja. Mehr, wie soll ich sagen, leichter bekleidet, um ehrlich zu sein.
Oh.
Ein bisschen weniger Schnickschnack dran. Ein bisschen schlichter habe ich sie mir vorgestellt. Alles ja auch kein Ding, Gottes Willen. So kam sie mir von den Beschreibungen jedenfalls rüber. Ich mag ihre Stimme total gerne.
Oh, die, ja.
Also, boah, die ist mir sofort aufgefallen. Ich dachte, boah, das ist eine coole Sprecherin auf jeden Fall dahinter. Und gefällt mir total, wie sie redet. ihren Klang sowie auch ihre Ausdrucksweise. Also da freut man sich auf jeden Fall schon auf die Gespräche. Und ja, ich glaube, sie wird uns ein bisschen am Anfang voranschieben. Ja, und wie du schon sagst, so leicht divahaft, nicht zu doll diesmal, vom Outfit aber sehr extravagant. Ja. Ja, willst du vielleicht noch was sagen, Lina? Weil du hast ja die Geschichte ist bei mir schon so lange her. Ich fand sie damals spannend. Wie gesagt, anders habe ich sie mir vorgestellt optisch. Hatte sie mir damals auch gedacht, dass sie ein Companion wird.
Und du lagst richtig.
Ich hab's nicht mehr ganz so im Kopf, wie die Geschichte war. Das ist so ein bisschen mein Problem.
Ja, sie war auch es gab zwei sarkastische, genervte Magier in den Kurzgeschichten und sie war halt einer davon, wo ich gedacht habe, so einer von euch beiden wird's.
Ja.
Und ja, es hat sich dann bewahrheitet, fand ich auch witzig. Ich habe sie mir auch irgendwie ein bisschen unauffälliger vorgestellt.
Ja.
Vom Outfit her, weil als Detektivin, als Privatdetektivin letzten Endes, die halt Leute verfolgt und was weiß ich, gut, sie kann Magie, ne? Vielleicht löst es sich dadurch. Hätte ich halt auch gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen unauffälliger aussieht. Aber wir reden immer noch über Tevinter.
Ja, es ist Tevinter. Es ist genauso wie Aurelei. Also wer nicht extravagant gekleidet ist, der ist unten durch in der Gesellschaft quasi.
Ja. Der fällt auf.
Genau. Es könnte also wirklich sein, dass es einfach aus der Kultur heraus sich entwickelt hat, dass sie sich entsprechend so auch kleidet. Ich glaube, in Thedas würde sie sehr auffallen.
Ja.
Aber ich finde auch generell ihre Waffe halt sehr spannend. Die ist eben mal nicht so wie man eben die Stäbe oder die Waffen aus Thedas kennt. Also wenn man als Magier unterwegs ist, wisst ja selber, man hat einen riesen klobigen Stab hinter einem oder halt in der Hand. Und ihre Waffe scheint mir einfach deutlich kleiner zu sein. Scheint für sie auch irgendwie wohl eine Stütze zu sein. Ich weiß nicht, ob da irgendwas jetzt mit
ihren Beinen... Wie so ein Gehstock, ne?
Ja, genau, wie so ein Gehstock, genau. Daran hat es mich erinnert. Ich weiß also jetzt gerade nicht, ob vielleicht irgendwie sie eine Verletzung hat oder so etwas, aber kann ich mir eben vorstellen als private Detektivin, dass da irgendwas mal passiert ist. Und die Waffe generell, die ist halt mal vom Design her auch sehr schön. Und ich hoffe, dass wir dadurch einfach, wenn wir selber Magier spielen sollten, viel mehr Waffen zur Auswahl haben werden. Also viel mehr Waffendesigns.
Ich würde es auch schön finden, wenn man als Magier endlich mal nicht so einen blöden Stab mit sich rumschleppt, sondern irgendwas anderes kriegt. Und man hat es ja bei den anderen gesehen, ne? Weil wenn Belara wirklich eine Magierin ist, entweder ist ihr Bogen magisch, also ist das ihr Fokus oder sie hat irgendwas anderes, was man nicht so sieht. Und bei Emmerich, auf den wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen, der hat auch keinen Stab. Ich weiß nicht, vielleicht ist einer seiner Schädel ein Fokus, würde mich nicht wundern.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, Solas hat auch keinen Stab mehr, ne?
I mean, aber es ist auch Solas.
Ja, klar, der braucht ihn jetzt quasi nicht mehr. Aber im Endeffekt würde es mich auch nicht wundern, wenn man so ein bisschen von den Stäben Abstand nimmt. Man hat immer noch Morrigan und so, die, gut, glaube ich jetzt nicht, dass sie auftauchen wird, aber wenn so jemand etwas eher bekannt ist oder Dorian eben, dann glaube ich, dann bleibt man da beim Stab. Aber ansonsten nutzt man auch ein bisschen mehr so andere Sachen. Ja, was bei Neve noch ist, ich weiß es nicht. Sie hat ja diesen einen komischen auffälligen Stiefel. Ich weiß gar nicht, ob sie zwei auffällige Stiefel hat.
Nee, das ist...
Ich glaube, sie hat ein Bein nicht, ne?
Das ist eine Prothese.
Ah, ja, okay. Deswegen hat sie vielleicht den Gehstock auch so ein bisschen als Stütze.
Ja, also das ist halt so eine zwergisch angefertigte Prothese, weil sie halt irgendwann mal ihr Bein verloren hat.
Ja.
Darauf wurde nicht so richtig eingegangen, aber das war direkt irgendwie, ich glaube, auf der ersten halben Seite dieser Kurzgeschichte wurde gesagt, so, ja, übrigens, ich habe eine zwergisch hergestellte metallene Beinprothese. Cool.
Ja, finde ich cool, weil auch mal eine körperliche Einschränkung neben dem Inquisitor, der jetzt keinen Arm mehr hat, aber im Endeffekt auftaucht. Und finde ich, sollte ein Spieler auch immer mal ein bisschen mehr auch mit reingenommen werden.
Mehr Diversität, da gebe ich dir recht.
Ja, finde ich cool, dass sie das hat und da passt der Gehstock natürlich auch als magisches Equipment teilweise.
Wobei es ja auch aussah, als könnte sie das als Dolch missbrauchen. Ne? Sie hat's
ja, sie kann ihn dann so ausfahren oder so. Ja. Ne? Es wirkt auch
wie man sie getroffen
Schirm.
Hat, hat sie den ja auch aus dem Rücken von irgendeinem gezogen.
Ja, richtig, ja.
Ja, vielleicht wird sie mehr so eine Art, wie hießen die Klasse in Inquisition? Knight Enchanter, glaube ich.
Ah, diese Nahkampf.
Genau, dieser Nahkampf. Ja,
die, die waren geil, die haben so Spaß geil gemacht. Oh, beste Klasse.
Genau.
Ja, ich war ja Fate-Magier, ich weiß es nicht, ich hab's nicht benutzt.
Das ist eines der besten Gefühle gewesen, wenn du als Magier so, und ich mag meine Guerilla-Kampftechniken, reinseppen, ja, mit einem magischen Riesenschwert auf den Drachen drauf und wieder rausseppen. Gell,
das
großartig.
So
hat Spaß gemacht. Hat so Spaß gemacht.
Ja, vielleicht wird es sowas in der Art sein, also mehr Nahkampf fokussiert, wer weiß.
Also wenn man aus der Kurzgeschichte halt was ziehen kann, dann kann sie auf jeden Fall auch sich im Nahkampf behaupten. Also es gab da ein, zwei Situationen, wo das passiert ist. Und sie mischt das eben mit ihrer Magie. Ne? Also sie hat sich auch irgendwie Dolche aus Eis erschaffen, mit denen sie dann irgendwie was machen konnte.
Mhm.
Ich denke mal, dass sie da ein bisschen auch in den Fähigkeiten dann drauf eingehen werden.
Ja.
Dass man da irgendwie so sowas mitmachen kann. Zur Kurzgeschichte noch, was sie da getan hat. Sie war ursprünglich beauftragt, um rauszufinden, was halt einer aus einer politisch mächtigen Familie gemacht hat. Ne? So, dem wurden halt Gerüchte nachgesagt, dass der den Venatori angehört. Und dann sollte nur geklärt werden, okay, ist das jetzt wirklich so? Müssen wir uns Sorgen machen? Müssen wir Leute bezahlen, damit das unter den Tisch gekehrt wird? Unter den Teppich gekehrt wird? Und so weiter. Und das hat sich dann darin ausgeweitet, dass eben der, den sie da privat detektiert hat, wurde vor ihren Augen halt auch getötet. Und es gab dann noch zwei andere Vorfälle, wo auch andere ehemalige Venatori getötet wurden. Und der Sache ist sie dann eben weiter nachgegangen und hat letztendlich aufgedeckt, dass die Venatori ohne Corypheus auch weiter agieren unter halt neuer Führung. Und die wollten so ein Blutmagie-Ritual machen, um irgendeinen krassen Dämon, der unter Minrathus eingesperrt ist. Die wollten den befreien und dann so, okay, wir machen einmal alles kaputt und bauen dann neu auf und then we make to integrate again. Das war so der Plan. Da ist sie eben eingeschritten, hat mit Hilfe der Templer tatsächlich das aufgehalten. Genau, und das ist die Story im Grunde, wie sich die Venatori zum Feind gemacht hat. Also man hat sie ja am Anfang gesehen vom Gameplay-Reveal, wo sie ja auch meinte so, ja, die Venatori und ich, wir sind nicht so Freunde. Das ist die Erklärung.
Hm, interessant.
Ist auf jeden Fall ein cooler Charakter auch. Ich freue mich auch auf sie. Ja, merkt man schon, man hat so ein bisschen die Qual der Wahl, wie man mitnimmt.
Definitiv.
Man kann ja nur zwei mitnehmen, aber dazu dann später. Emmerich hatten wir noch im Angebot.
Emmerich.
Unser, ich würde sagen, ja, typischster Magier von den Magiern.
Irgendwie schon, ne?
Aber Necromancer halt quasi. Und ich glaube, er bringt irgend so einen kleinen Freund auch mit. Irgend so einen Skelettfreund.
Ja, den Namen finde ich genial.
Von den Arfax her.
Manfred.
Ja, ja. so viel ist noch gar nicht zu ihm sonst bekannt, ne? Aber er wirkt auf jeden Fall ganz, ganz amüsant, sage ich mal.
Ja, also von dem, was es für Fraktionen gibt, mit denen man zu tun hat, und dem, was er, wie er designt ist und dass er ein Magier ist, wird er zur Mornwatch aus Nevarra gehören. Also Nevarra und ist ja generell noch relativ unbeschrieben für viele Leute. Es gibt noch gar nicht so viele Infos dazu. Auch dazu gibt es eine Kurzgeschichte in Winter Nights. Nicht mit ihm, aber so dieses ganze Ding. Da gibt's, es gibt die Grand Necropolis, also die sind total krass mit ihrer Totenkultur. Ich habe die jetzt allerdings nicht nochmal gelesen, weil ich die, ich kann mich erinnern, ich habe beim ersten Lesen schon lange gebraucht, um die zu lesen, weil die echt ein bisschen anstrengend
war.
Ja,
echt schwer.
Die hat sich auch irgendwie so gezogen.
Ja.
Nee, aber die Mornwatch ist, wenn ich mich richtig erinnere, quasi ein, ja, so ein Orden, die sich eben um die Toten kümmern und die dementsprechend Nekromantie beherrschen. Und da gehört
schon. Was ich ganz geil finde.
Ja. Da müsste er zugehören, weil alles andere von den Fraktionen, die man wählen kann, ergibt keinen Sinn.
Also was ich hier lesen kann, gerade, also ich habe mir gerade mal Emmerichs Profil aufgerufen vom Dragon Age Wiki. Hier steht Affiliation Mortalitasi. Und da hast du gesagt,
genau,
Moonwatch, genau. Also so, weil wahrscheinlich die Moonwatch ist eine Gruppe in dieser Mortalitasi Affiliation.
Genau.
Was ich ganz geil finde, denn wie du auch sagtest, aus Nevarra. Und der aktuelle Herrscher, sage ich jetzt mal, über Nevarra ist ja Marcus Pentagast, also ein Verwandter von Cassandra.
Ja.
Was ich ganz, ganz spannend finde. Also diese Verbindungen einfach, die wir jetzt so im Laufe der ganzen Spiele und in den Kurzgeschichten so kennengelernt haben und die Leute kennengelernt haben, meine ich, ne? Wie das sich so über alle Spiele hin fortführt, finde ich richtig genial.
Ja, das macht es irgendwie auch aus, ne? Finde ich immer. Nevarra, außer Cassandra sind ja die meisten da irgendwie Nekromänzer. Also ja. Sind da ja echt viele, ne? Die haben
Weil die halt diese krasse Totenkultur haben, ja. mit ganz elaborierten Beerdigungsritualen. Und ich habe auch gerade mal kurz durchgelesen bei der Mournwatch. Die führen eben die Beisetzungen durch. Und kümmern sich auch drum, wenn Leichname besessen werden, was ja durchaus mal passieren kann, ne? Dass dann irgendein Dämon oder so dann doch mal durch ein Veil schlüpft und sich dann denkt, oh, guck mal, free Real Estate.
Oh nein.
Und ja, genau, da kümmern die sich eben auch drum. Ja. Deswegen auch so viel mit Nekromantie.
Finde ich genial.
Ich mag das auch. Ist bestimmt interessant.
Ich glaube, der letzte Companion ist ja dann nur noch Devrin. Richtig?
Richtig, genau, der Wächter.
Warden.
Das
ist diesmal ein richtiger Warden.
Ja, und okay, also Devrin, ich finde sein Design genial. Grauer Wächter, Dalish, dunkelhäutiger Dalish vor allem, der allererste, den wir überhaupt mal da.
Ist er Dalish? Ich habe gar nicht seine Zeichnung gesehen, okay.
Er ist Dalish.
Also er hat zumindest ein Tattoo.
Wie heißt
er?
Und das ist der erste dunkelhäutige Dalish, den wir gesehen haben. Das finde ich mal super.
Ja.
Dazu hatte David Gator, er wurde auf Twitter ziemlich niedergemacht, muss ich mal dazu sagen, von vielen anderen Leuten, die gesagt haben, David Gator musste aus BioWare raus, sodass wir einen dunkelhäutigen Elfen bekämen. Nur, es ist ein bisschen schwierig, einfach weil auch David nur gesagt hat, dass in Thedas generell keine elfischen Kulturen einfach gab, die eben dunkelhäutige Charaktere haben. Aber
bei dem, was wir bisher gesehen
haben.
Genau,
und er hat natürlich nie weiter ausgeholt oder so etwas. Hat aber auch nie verneint, dass es nicht auf anderen Kontinenten eben Kulturen halt gibt. Und da finde ich es super, dass jetzt in Belgrad einfach mal ein dunkelhäutiger Companion dabei ist. Und dass es halt dann auch mal ein Elf ist. Das finde ich am geilsten daran. Also ich freue mich sehr auf ihn. Vor allem, er hat einen Companion, einen Greif.
Ja.
Also das finde ich genial. Er scheint mir ein Tank zu sein generell. Grauer Wächter, Schild, Tank. Könnte aber vielleicht eine Art Beastmaster sein, von der Klasse her. Ich weiß nicht, ob es diese Klasse natürlich jetzt in Dragon Age gibt. Ich kenne, wie gesagt, nicht die Comics. Ich weiß also nicht, ob irgendwo da mal was erwähnt wurde hinsichtlich dessen. Aber als ich den Begleiter gesehen habe, dachte ich mir so, geil, ein Beastmaster eventuell? So macht Tanken Spaß.
Das war auch so geil, ne? Also ich wusste nur, dass es dieses Gameplay-Reveal gibt, ne? Also ich wusste, okay, am Dienstag gibt es natürlich dieses Gameplay-Reveal, bla bla. Und ich habe mich mit meinem Freund hier Sonntagabend zum Essen hingesetzt, habe irgendwie nebenbei so einen Gronkh-Stream angemacht. Und da haben sie gerade über diesen, den Trailer geredet, diesen Companion-Reveal-Trailer. Und ich habe sofort alles stehen und liegen lassen, habe diesen Trailer geguckt. Und dazu können wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Ganz, ganz viele Leute fanden ja super furchtbar. Auf YouTube hat er super viele Dislikes bekommen. Ich habe hier gesessen und alles, was bei mir hängen geblieben ist, war, die Greifen sind zurück und es kommt nur diesen Herbst. Das war alles, was bei mir hängen geblieben ist im ersten Moment. Ich habe mich so gefreut, weil auch da, also es gibt halt ein Buch, The Last Flight, wo eben auch die Rückkehr der Greifen quasi aufgenommen wird. Also wie das zustande kam und so weiter. Und ich habe den halt gelesen und ich habe gedacht, so Gott sei Dank, wir kriegen im nächsten Teil wahrscheinlich wieder Greifen. Yay. Und dass das dann in diesem Trailer halt kam, ne, so, okay, er hat ein Greifenbaby und yay, ich freue mich. Geil. Ich fand's
Vielleicht
super.
entwickelt das sich sogar so ein bisschen weiter in der Zeit, wo man dann quasi, ne, spielt. Es ist ja jetzt noch klein, aber vielleicht wird es sogar noch einen Tick größer, ne? Das wäre natürlich auch cool.
Oh,
Ja.
definitiv.
Und es kann halt sein, dass wir andere Wardens sehen, die dann halt auch ihre Greifen haben, weil es gab halt
Ja.
mehr als einen. Es gab irgendwie fünf oder sechs waren es,
Cool.
glaube ich.
Küken
Ja, aber
quasi, ja,
ansonsten
Eier.
ist
Ja.
über Devrin einfach nichts bekannt. Rein gar nichts. Also ich
Nee.
finde es, aber ich finde es sehr spannend. Also ich finde es genial. Und ich freue mich sehr auf Devrin, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Ja, ich auch. Ja, vielleicht kurz dann, wenn wir jetzt alle einmal angesprochen haben, vielleicht wirklich mal kurz zu diesem Trailer, den wir
Okay,
da
ja.
hatten, quasi den Companion-Trailer. Ich muss auch sagen, ich fand es am Anfang auch nicht so von der Optik cool. Man hat sich dann irgendwie zwei, dreimal geguckt, hat man sich dran gewöhnt.
Ja, also.
Aber es war jetzt nicht das, also ich dislike deswegen nicht und fange gleich an zu meckern, weißt du? Also man guckt sich das erstmal an. Ich fand, das war halt so ein typischer EA-Zug, der vielleicht gar nicht so BioWare-haft wirkte, ne? Also quasi, wir machen da so einen Trailer, Companions sind beliebt, hauen wir raus. Und ich fand auch die Grafik teilweise mehr comichaft als im Spiel.
Ja, da gebe ich dir recht. Es erinnerte mich sehr an Sims 4. Es war, die Charaktere wirkten wie aus Klei quasi gemeißelt irgendwie. Es hat sich mehr comichaft angefühlt, wie du gesagt hattest. Und da habe ich gedacht, oh, also ein ganz anderer grafischer Stil jetzt natürlich als Inquisition. Aber dann habe ich mir gedacht, die Trailer, die haben nie so dem entsprochen, was wir dann wirklich im Spiel nun hatten. Also habe ich mir gedacht, dass es wahrscheinlich am Ende nur einfach eine stilistische Entscheidung einfach war. Und das haben wir ja auch im Gameplay-Reveal ein bisschen besser dann gesehen, wie das in Wirklichkeit dann aussieht.
Ja.
Ich habe auch, also ich habe dann hier den Sonntagabend gesessen und habe halt gesehen, wie sich im Stream, im Chat halt super viele Leute drüber aufgeregt haben. Alles war furchtbar. Die Kommentare bei YouTube waren auch schlimm. Und ich habe hier gesessen mit meiner Aufregung, habe mich voll gefreut und alle Welt fand das scheiße. Ich habe mich richtig allein gelassen gefühlt. Das war voll kacke. Habe dann aber nach ein bisschen drauf rumdenken auch gedacht, okay. Ich sehe das halt auch aus einer anderen Warte, weil ich verfolge seit Jahren gefühlt jede News zum neuen Dragon Age. Und ich habe hier wirklich gesessen, weil die Leute gesagt haben, so, was ist das für ein Trailer, was soll das, bla. Und ich so, na, was sollen sie denn noch zeigen? Alles andere wissen wir schon. Wir wissen, was die Backstory ist. Es gab x Teaser-Trailer. Wir wissen, welche Fraktionen es geben wird, zumindest grob. Wir wissen, wo es hingehen wird. Da gab es auch einen Teaser zu. Das Einzige, was noch gefehlt hat, waren die Companions. Und zugegeben, so im Nachhinein muss ich sagen, ich kann verstehen, dass die Leute das nicht so geil fanden, weil der von der Aufmachung her halt nicht wie ein Dragon Age
Genau.
wirkt. Also für viele Leute haben halt gesagt, das sieht aus wie ein Hero-Shooter. Und ja, es könnte ein Trailer für ein Apex Legends oder sowas sein.
Ja.
Auch mit der Musikwahl und so und diese kurzen Marvel-esken Sprüche, die sie da rausgehauen haben und so. Und ich gebe zu, er war ein bisschen tone-deaf. Ne, vor allem, wenn du halt nicht zu den Leuten gehörst, die total tief dann drinstecken und eigentlich nur denken, so geil, jetzt werden die Companions vorgestellt. Sondern wenn du halt die breite Masse ansprichst, die das nicht verfolgt haben und die denken sich nur so, war Dragon Age nicht mal was anderes? Von daher kann ich verstehen, dass die Leute sich drüber aufgeregt haben. Mich würde es mittlerweile nicht mal mehr wundern, wenn das Absicht war, dass die einfach wollten, dass die Leute sich darüber aufregen, damit es krass ins Gespräch kommt, weil es hat so große Wellen geschlagen und es hat so sehr bei vielen Leuten dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, ich bin gespannt auf das Gameplay-Reveal und vielleicht hat es die Zuschauerzahlen beim Gameplay-Reveal nochmal hochgetrieben. Keine Ahnung. Es würde mich nicht wundern, wenn es ein Marketing-Trick war.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Weil man, wie gesagt, sagen muss, so, es war ja auch erstmal so, gerade für Fans, ne? Also der Dragon Age-Reihe, die vielleicht wie jetzt nicht wie du oder ich ständig irgendwie gucken, aber so, die einfach so sich aufs nächste Teil gefreut haben und dann eben irgendwann mal die News eben abgecheckt haben und dann sehen sie halt quasi so ein Trailer und denken sich so, huch, wie sieht das denn aus, ne? Und es wirkt so Handygame-mäßig oder so, ne? Und ja, aber im Endeffekt, wie gesagt, viel, viel Aufregung um wenig. Der Stil ist halt ein bisschen optisch anders, aber es war ja auch ein Sprung von 2 zur Inquisition, ja, war es genauso, ja, ne?
Es und war jedes Dragon extrem. Age hatte einen anderen Style.
Ja, ja. Das stört mich auch gar nicht. Also jetzt, wenn ich so jetzt die Gameplay-Sachen und so gesehen habe, finde ich, ist das rund, ist das genau in Ordnung, darf ruhig mal ein bisschen anders aussehen, aber es ist nicht zu sehr ins Comichaft und so what, ne?
Und ich finde tatsächlich, dass der Übergang von Inquisition zu Veilguard jetzt noch eher konsistent ist als alle anderen vorher.
Gebe ich dir schon recht, doch, ja. Aber man muss natürlich auch bedenken.
Ja, gerade in der Elfenwelt und sowas. Ja.
Man muss ja auch bedenken, technisch gesehen haben die sich jetzt auch weiterentwickelt. Ich meine, die nutzen, wenn ich richtig liege, immer noch die Frost Engine. Müssen sie ja noch leider. Zumindest nur für Dragon Age. Mass Effect 5 wird ja auf der Unreal Engine 5 basieren. Halleluja, yes. Yep. Bin froh darüber. Aber zurück zu Dragon Age.
Ja, same.
Ich meine, die haben natürlich alles nun außer Frost Engine wahrscheinlich rausgeholt, was sie rausholen können. Die haben die Erfahrung von Dragon Age Inquisition gemacht und Mass Effect Andromeda.
Anthem,
genau. Und in Anthem hat man ja schon gesehen, wie grafisch genial das sein kann und was man daraus wirklich geil rausholen kann. Und ich glaube, basierend auf diesen Erfahrungen haben sie das Bestmögliche rausgenommen. Vielleicht mussten sie auch den Stil das Ganze ein bisschen ändern, sodass vielleicht Ressourcen vielleicht frei wurden für andere Dinge im Spiel. Aber es ist ein schönes Spiel, was ich zumindest gesehen habe oder was wir alle sehen konnten. Und von den Meinungen, die du erwähnt hattest, Jenny, von den Leuten, die schon das Spiel spielen durften, haben ja auch viele gesagt, es ist sehr schön. Also ich denke mir mal einfach mal die Entwicklung von der Frost Engine, was sie machen konnten über die Jahre, es hat sich bezahlbar gemacht.
Ja. Ja, wenn wir schon dabei sind, was wir so vom Gameplay gesehen haben, wie hat euch das abgeholt? Also da gibt es ja ein paar Änderungen, es wird ein bisschen actionlastiger, wir haben auch nur noch 2 Companions dabei und nicht wie sonst 3. Was haltet ihr so von den Abänderungen?
Ich finde es in Ordnung, es ist okay. Die probieren was Neues aus. Eben statt 3 Companions hat man halt nur 2, also statt 4er ein 3er-Team. Am Ende muss man sehen, wie es wirklich nun sein wird im Spiel.
Ja, ja. Ich werde ein bisschen die Gespräche vermissen.
Das stimmt.
Ich mochte gerne diese Gespräche von 3 Leuten. Gab es ja auch immer mal zwischendurch. Nicht nur 2, sondern bis auch mal 3 gesprochen haben. Fand ich immer cool.
Ja.
Ja, gut, vielleicht gibt es aber ja auch mal Gespräche irgendwie, die man mitkriegt, wenn man in der Basis ist. Könnte ja auch sein, dass man da mal so ein bisschen mehr reinschmeißt. Würde ich auch schön finden. Und actionlastiger finde ich gut. Weil ich fand immer, ich mag Dragon Age unglaublich, aber ich mag Dragon Age nicht wegen seinem Gameplay. Und von daher, vielleicht mag ich es jetzt ein bisschen mehr durch das Gameplay. Also, was heißt nicht mehr? Ist eher meine Lieblingsreihe, aber vielleicht gefällt mir das Gameplay einfach jetzt ein Tick besser, weil ich ein bisschen mehr zu tun habe und nicht nur einen Knopf halte.
Das war halt auch so witzig, weil auch darüber haben sich viele Leute ausgelassen. Und ich verstehe halt nicht, wie 15 Jahre nachdem Origins rauskam und es gab in der Zwischenzeit Dragon Age 2 und Inquisition, ich verstehe nicht, wie Leute dann immer noch sagen können, das ist ja gar nicht mehr wie Origins.
Ja, danke.
So, nee, Dragon Age 2 war auch schon nicht mehr wie Origins.
Richtig. Ja. Ja, zum Glück. Weil, also ich fand Origins das Gameplay jetzt nicht das Beste aller Zeiten.
Also mir gefallen ein paar Sachen aus Origins, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir haben sehr gefallen die Kombination aus den Zaubern, die du hervorrufen konntest. Beispielsweise, wenn da Feuer auf dem Boden lag und du hast einen Tornado drauf geschmissen, dass es dann zusammen gewirkt hat und weil es alles in Flammen aufging quasi. Das fand ich genial. Das gab es in Dragon Age 2 ja gar nicht mehr, diese Kombinationsmöglichkeiten. Und das haben sie in Inquisition ein bisschen reingeholt, aber auch nicht sehr drauf aufgebaut. Ich hoffe jetzt, dass es aber da dieses Gameplay vielleicht wieder ein bisschen in Veilguard geben wird. Also generell, ich gebe euch beiden vollkommen recht. Ich bin um ehrlich zu sein eher froh, dass es ein bisschen actionlastiger sein wird. Ein bisschen mehr zu tun. Ja. Vielleicht können wir wirklich viel mehr ausweichen. Ich hoffe, wir können auch besser springen als in Inquisition.
Ja, Inki war immer ein bisschen steif in den Beinen, ja. Aber gut.
Genau, und Action, also ich kann verstehen, manche mögen das vielleicht nicht, dass es mehr actionlastiger ist. Aber wie ihr sagtet, wir hatten Dragon Age 2, wir hatten Inquisition schon. Und in beiden Spielen war es schon ein bisschen actionhaltiger, quasi mal, sagen wir es mal so.
Naja, und also die Leute, die sich wirklich drüber aufgeregt haben, waren halt die Leute, die quasi Origins haben wollten. Und die fanden eben diese Funktion, ne, dass du halt im Kampf Pause drücken konntest, dann deine Charaktere einzeln platzieren konntest. Ich mochte das in Origins auch sehr gern.
Das stimmt, da gebe ich recht.
Und ich war im zweiten Teil auch so ein bisschen so wie, das ist jetzt nicht mehr so. Aber ich habe mich dann einfach damit abgefunden. Mhm. Und es ist halt, Dragon Age war noch nie ein klassisches RPG.
Richtig. Die haben immer was
von
anderes
gemacht. Von den Mechaniken her. Richtig. Und ich bin froh, weil 2 und Inquisition waren beides so eine Hybriden aus, wir wollen ein bisschen klassisches Rollenspiel sein, aber wir wollen auch ein Action-Rollenspiel sein. Und jetzt sind sie halt mit Velgard einfach den Schritt gegangen, haben sich gesagt, komm, scheiß drauf, wir gehen jetzt den vollen Weg in Richtung Action, dann ist es jetzt so, findet euch damit ab.
Ja.
Ich persönlich finde die Entscheidung gut, weil es endlich mal konsistent ist und nicht so ein komischer Hybrid aus, wir wissen nicht so richtig, was wir gameplay-technisch wollen.
Ja, nee, stimme ich dazu, finde ich auch. Also mich stört das nicht.
Nee, und tatsächlich, sowohl mein Freund als auch mein bester Freund, die beide nicht so die Dragon Age-Spieler waren, haben sich das Gameplay angeguckt und haben gedacht, so Mensch, das sieht ja mal aus, wie was ich spielen würde. Na, also offensichtlich kriegt man damit auch Leute.
Mhm.
Es ist halt so ein bisschen mehr in Richtung Witcher, ne? Witcher war ja auch sehr, sehr direkt, sehr actionlastig. Es geht halt so ein bisschen in die Richtung und dadurch, dass du beim Fähigkeitenrad auch komplett Pause hast, das ganze Spiel friert ja ein, da hast du ja trotzdem die Möglichkeiten, dich umzugucken und zu sagen, okay, ich greife zuerst den Gegner an, weil das ist der Heiler oder der hat Rüstung, den muss ich zuerst wegkriegen oder sonst irgendwas. Dementsprechend hast du da ja durchaus die Möglichkeit, trotzdem irgendwie strategische Entscheidungen zu treffen. Du kannst ja auch deine Companions befehligen, also kannst halt sagen, wann sie welche Fähigkeit einsetzen sollen. Und von den Screenshots, die ich gesehen habe, gibt es diese Combo-Angriffe. Also man hat ja gesehen in dem Gameplay mit Rook, dass die Fähigkeit, die er eingesetzt hat, hat ja den Zustand Weakened hervorgerufen bei den Gegnern. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendein anderer Charakter dann vielleicht eine Fähigkeit hat, die sagt, okay, wenn Gegner Weakened, dann macht mehr Schaden oder so, ne? Also macht dann halt 20% mehr Schaden oder irgendwas. Oder Crit ist einfacher, I don't know. Oder wenn du zum Beispiel dann Nev dabei hast, dass die irgendwen einfriert mit ihrer Eismagie und irgendwie der Warrior mit seinem Zweihandhammer kann dann halt draufhauen und dann gibt's Shatter, was halt auch enorm Schaden macht, ne? Also so eine Combo-Angriffe wird's dann geben, was ja durchaus auch einen strategischen Anteil hat. Es ist halt nur nicht mehr so, wie es in Origins war, aber das finde ich völlig in Ordnung. Also, und das habe ich Sonntag schon gesagt und ich habe selber sehr, sehr gern gespielt. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe auch nur gesagt, Leute, wenn ihr ein klassisches Rollenspiel spielen wollt, das rundenbasiert ist und Taktik braucht, dann geht Baldur's Gate spielen.
Ja, ganz ehrlich.
Da hat man jetzt die Option.
Also Baldur's Gate oder auch Pathfinder, The Kingmaker oder Wrath of the Righteous. Alle drei Spiele genial. Ich habe alles gespielt und da findet man halt schon was anderes, sage ich jetzt mal, wenn man nicht mehr dieses Action lastige mag, kann man halt darauf zurückweichen, wer es ein bisschen mehr Tabletop mag.
Ja, das stimmt. Dragon Age ist halt Dragon Age.
Ja, entwickelt sich mit jedem Spiel, habe ich das Gefühl.
Ja. Also es gab halt immer so ein paar Kernkomponenten, aber es hat sich immer irgendwas geändert.
Ja.
Von daher finde ich das auch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, dass in den höheren Schwierigkeitsgraden auch wieder Herausforderungen da sein werden, die jetzt Leute vielleicht vermisst haben.
Ach, das so oder so. Also ich sehe mich schon wieder auf einfach spielen, weil ich es sonst nicht schaffe.
Ja, aber das ist ja auch vollkommen okay, ne? Wenn man halt nur die Story spielen will dann, und die Zeit vielleicht auch gar nicht hast, dann spielst du halt auf einfach.
Ja.
Wenn du ein bisschen schwerer spielen willst, spielst du auf normal. Dafür gibt es ja die Schwierigkeitsgrade.
Ja gut, man gewöhnt sich ja auch damit. Ich meine, Baldur's Gate habe ich auch ein bisschen gelernt mit Dragon Age Origins oder so. Ich erinnere an meinen stärksten Charakter, den Hund. Und von daher, jetzt weiß ich so ein bisschen, wie es geht. Ich bin gespannt, wie auch die Charakterentwicklung generell ist, wie man so ein bisschen skillt und so.
Was man dazu kann.
Oh, da, Nina, klär uns
ich
auf.
Auch. Ich kann dir auch was sagen, das ist so genial.
Ich habe super viel in Streams geguckt und mir Artikel durchgelesen und was weiß ich, war richtig on fire die Woche, was das anging. Es wird ein Skillsystem geben, wie es das vorher noch nicht gab. Mhm. Also es ist quasi so wie so ein Spinnennetz aufgebaut. In der Mitte hast du halt die Fähigkeiten, die im Kern deine Klasse betreffen. Mhm. Und dann hast du halt nach außen hin deine Spezialisierung. Aber du bist nicht gezwungen, von der Mitte aus nur nach oben, nach rechts und links zu gehen, sondern du kannst auch erst ein Stück nach rechts gehen und dann nach oben oder vielleicht auch links und dann nach oben. Vielleicht gehst du auch, ja genau. Also du hast sehr, sehr viele Freiheiten, wie du deinen Charakter baust. Du bist nicht auf eine Subclass gelockt, sag ich mal, wie es halt früher war. Ja, also in allen vorher, außer in Origins. In Origins hattest du auch sehr viele Freiheiten. Da konntest du ja auch die Skills aus allem wählen. Da warst du sehr frei.
Stimmt, ja.
Aber in 2 war es so, dass du halt deine Subclasses gewählt hast und dann hattest du deinen Skilltree. In Inquisition war es auch so. Und da hattest du halt nur das. Und jetzt geben sie einem ein bisschen mehr die Freiheit. Und man kriegt auch nicht nur durch Level-Ups Skillpunkte, sondern es gibt auch bestimmte Nebenaufgaben und Quests, wo du dann auch Skillpunkte kriegst.
Ja.
Also man wird wahrscheinlich ein bisschen kombinieren können aus seinen Subclasses.
Ah, das ist spannend.
Dazu noch.
Klingt auf jeden Fall besser.
Falls jemand von euch Final Fantasy gespielt hat, vor allem Final Fantasy X, dann.
Da habe ich auch dran gedacht.
Daran haben sie sich sehr inspirieren lassen, sage ich jetzt mal. Also an Final Fantasy X und auch an Final Fantasy XII ein bisschen. Und
genau, wir haben da so
genau, eine Mischung ausgemacht. Genau, wenn ihr diesen Skillbaum kennt, so ungefähr soll Veilguard auch sein. Max-Level scheinbar soll 50 sogar sein. Also deutlich höher als es sonst war, glaube ich, in Dragon Age.
Ja.
Aber ich glaube, Max-Level war immer 20 oder sowas.
20, ne?
30,
ja,
irgendwie
20
sowas.
20 habe ich auch im Kopf. Ja.
Und was sie sich halt erhoffen ist, oder was sie wollten, war, dass alle Spezialisierungen so bei so Mitte des Spiels ungefähr freigeschaltet sind, sodass dann ab da an jeder das machen kann, was er quasi möchte.
Okay.
Und du kannst jederzeit Skillpunkte wieder zurückziehen.
Mhm.
Also du kannst Skills quasi wieder verlernen. Oder du kannst auch den kompletten Skilltree löschen und von vorne anfangen. Also du bist nicht das ganze Spiel über daran gebunden, was du am Anfang gewählt
Richtig,
hast.
Richtig, genau. Und das finde ich auch genial.
Viel besser.
Ich
ja.
weiß nicht, ob ihr das wisst. Wahrscheinlich, Nina, du wirst es wahrscheinlich schon wissen. die Kriegerklasse hat sogar eine neue Subclass bekommen. Eine ganz, ganz neue, die es so in Dragon Age noch nicht gab.
Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Klär mich auf.
Reaper. Die nennen sich Reaper und das sind
Reaper.
Quasi, du kannst dir das so vorstellen, dass diese Subclass Leben quasi von den Gegnern abziehen, wo halt raus, halt sieht,
nice.
Also Life Gain und Lifesteal. Und dann haben wir den Slayer. Der wird scheinbar, so haben die das beschrieben, das größte Schwert schwingen.
Okay.
Also quasi, ich habe das größte Duplo quasi in der Hand in dem Sinne. Und natürlich hat man noch den Champion, den Tank. Also Champion ergibt irgendwie Sinn. Hat man, glaube ich, fast in jedem Spiel so eine Klasse.
Ja.
Aber Reaper ist so eine neue Klasse, die es so in Dragon Age, glaube ich, gar nicht gab, oder? Wobei in Inquisition gab es da nicht sogar die...
Ja, Barbaren.
Genau, die da irgendwie sowas in der Art hatten.
Mhm. Ja, die hatten sowas Ähnliches, ja.
Ja.
habe ich, glaube ich, den Bullen mit ausgestattet damals.
Und ich glaube, der Reaper wird mehr so ein bisschen leicht magierbasiert sein von den Fähigkeiten.
Ich kann mir vorstellen, jetzt, wenn wir immer über magierbasiert sprechen, dass es vielleicht sogar ist, dass jede Klasse so ein bisschen magierbasiert ist, aha, weil vielleicht dadurch, dass das Veil kaputt ist, generell ja auch die Magie mehr in die Welt wieder strömt.
Ja, ja,
ne?
Eben.
Also,
ja,
dass wir dadurch einfach alle Klassen so ein bisschen stärker magisch kriegen auch, was ich ganz, ganz spannend auch finde, weil es macht auch Spaß, ne?
Ja,
beim Spielen.
Definitiv.
Ja, oder dass sie, ne, es gibt ja auch immer mehr magische Artefakte, ne, dass man sich das irgendwie zunutze macht.
Ja.
Auch, ja, stimmt.
Zu den Begleitern gibt es auch eine Neuigkeit. Jeder der Begleiter hat 5 Kernfähigkeiten. Und jede Kernfähigkeit hat quasi ihren eigenen Skilltree quasi, oder Skillbaum, Fähigkeitenbaum.
Okay.
Dass wir auch sogar halt dann...
Die quasi nur derjenige lernen kann.
Genau, also wie ich mir das vorstelle, ist wie bei Inquisition. Du hattest quasi die Fähigkeit mit diesem, bei Magier mit dem, mit diesem Electrocage, ne? Wo du doch die Gegner fangen konntest in diesem Strom, Donnerzauber, wie auch immer. Und dort konntest du dann ja auch nochmal ausweichen in der Reduzierung des Cooldowns, also wie lange, also wann du es wieder nutzen konntest, quasi, oder dass der Debuff länger anhält, ne, dass sie länger gefangen sind. So stelle ich mir das vor. Und dass es quasi weitere Attribute zu den Fähigkeiten einfach sind.
Ja, klingt spannend. Ja, ich bin gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir dann quasi wieder als Charakter dann alle Sachen lernen können. Von ihnen oder von Lehrern, wobei ich fand das damals unlogisch. Ich hätte gedacht, man kann es auch von seinen Freunden lernen quasi und braucht dafür nicht irgendwelche Lehrer extra anstellen, die dann da in die Festung kommen. Aber gut, aber ja, es klingt schon alles sehr gut. Ich finde, ja, jetzt, wo die Neuigkeiten raus sind, ich mache mir nicht mehr so viele Sorgen um Dragon Age. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, mir wird es gefallen.
Ich denke auch. Also das Einzige... Das größte Fragezeichen oder wo ich mir die meisten Sorgen mache, ist tatsächlich storytechnisch.
Mhm. Ja.
Weil es einfach so viele offene Fragestellungen noch gibt, so viele offene Storylines und sowas. Und also jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das, weil ich ziehe einfach den Bogen. Man hat ja am Anfang von diesem Gameplay-Reveal, also dieses ganze Ding, was man gesehen hat, hat mich super stark an Mass Effect 3 erinnert, den Anfang.
Mhm.
Ja.
Es war sehr ähnlich vom Pacing her, vom Ton her und so. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich das schon anfühlt wie das letzte Dragon Age. Und
ich glaube schon.
Ich hoffe, dass es. Es fühlt sich ein bisschen so an. Und ich hoffe, dass, wenn es das letzte ist, dass sie dann diese ganzen Storylines irgendwie zu einem vernünftigen Ende kriegen und dass es nicht so ein bisschen ist wie bei Lost, wo am Ende dann gesagt wurde, so, ja, das ist jetzt so und nichts ergibt Sinn.
Lost hat auch nie Sinn ergeben.
kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe es halt selber nicht gesehen. Ich weiß nur, dass ganz viele Leute sich über das Ende aufgeregt haben, weil irgendwie alles sinnlos war und nichts wurde erklärt.
Aber ich kann das verstehen,
Ja. Da habe ich halt so ein bisschen Angst vor, ne, dass sie jetzt irgendwie so hoppla hopp so ein Ende machen. Und ich hoffe, dass sie es hinkriegen. Und dass, wenn sie es nicht hinkriegen, dass es noch einen neuen Teil gibt.
Ich glaube schon, dass Velgar das letzte Dragon Age sein wird. Aber nicht das letzte Age Game.
Oh, das kann auch sein, ja.
Ja.
Ich glaube einfach nur, die Zeit der Drachen quasi wird zu Ende gehen. Und es wird dann was anderes, was Neues entwickelt in diesem Universum von Age. Ich weiß nicht, welche es genau gibt. Ich glaube, Jenny, du hast da mehr Kenntnisse hinsichtlich diversen
Also das
Zeitalter.
Kann man gar nicht jetzt sagen, was zukünftig kommt. Genau, die Zeitalter sind immer benannt. Die Göttliche benennt die Zeitalter, je nachdem, was gerade sehr stark aktiv ist. Und Dragon Age ist einfach nur das Dragon Age, weil eine Zeit lang gab es keine Drachen und dann kamen sie wieder. Ja. Und dann hat die Göttliche, die damals eben zuständig war, sage ich mal in Anführungsstrichen, gesagt, wir nennen es das Dragon Age. Es gab zum Beispiel auch das Turm Age. Da war irgendwie 2 Türme, die irgendwie standen und da haben sich drumherum Völker bekriegt. Und deswegen war es dann das Turm Age. nicht und so weiter. Und so hat sich das Ganze gezogen. Und dementsprechend wäre jetzt eben die Frage, ja, wird das Veil geöffnet oder nicht? Dann könnte es zum Beispiel sowas wie Mage oder Elven Age werden, ja, oder so, ne? Wohingegen, wenn das Veil eben geschlossen bleibt und vielleicht die Drachen ausgerottet wird, aber was Neues kommt, es dann eben umgeändert wird. Also das kann man halt nicht sagen. Auf jeden Fall kann ich mir auch vorstellen, dass das Moonhead und Beetle, dass die eben besiegt werden, hoffentlich am Ende. Mhm. Und dass dann eben die Drachen weg sind, ne? Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Dann würde auch keine Blight mehr kommen. Und ja, dann wäre die Frage, was kommt dann? Aber das werden wir sehen. Ja. Da mache ich mir nicht so Sorgen. Klar, wenn sie jetzt zu schnell sind. Ich hoffe, sie haben den Fokus halt einfach auf die Story, haben das immer im Kopf behalten. Weniger Hinterlande, mehr Story, da mein Wunsch, oder weniger Open World, mehr Story. Mhm. Aber ich glaube, das wissen sie. Und da ist, wie gesagt, Patrick Weeks der Hauptautor gewesen. Und deswegen mache ich mir nicht so viele Sorgen, weil der ist eigentlich ist recht gut.
Ein guter Mann.
Ja. Ja, ich hoffe, es war für alle spannend. Ich glaube, wir haben einiges heute angesprochen. Ja. Wird bestimmt auch nicht die letzte Dragon Age Folge bei uns sein.
Nee, im Herbst gibt's dann nochmal eine neue, wenn wir es gespielt haben.
Ja. Oh. Luca, ja, danke an dich.
Gerne.
Dass du mitgemacht hast. Und ja, hört gerne rein und diskutiert.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich danke euch. Tschüss.